herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CropFM. Mu Atlantis und die Gegenwart ist der Titel der heutigen Sendung und mein Telefongast ist Klaus Donner. Heute gibt es wieder, wie bei jedem Open Mind oder jeder Sendung, den CropCom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live an diesem Gespräch beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at, http://cropfm.at und dann oben auf den CropCom-Button klicken, der schon blinkt. Seht diesen Chat ein und gebt die Fragen sehr gerne weiter. Von der Sendung immer die CropFM News. Es gibt zu diesem Ganzen einen Newsletter, den erhält man alle zwei Wochen, also es tut sich etwas ganz Sonderbares und man kann sich dazu gratis auf der Startseite von CropFM anmelden, cropfm.at. Mailen kann man mir natürlich auch sehr gerne, der Mail-Link befindet sich auf der Startseite unter dem Header oder einfach an cropfm@mur.at. Zu dieser Sendung gibt es einen Podcast. Alle Sendungen landen im Archiv und werden auch als Podcast veröffentlicht. Im Archiv kann man sich alle Sendungen als MP3 und auch als Real Audio downloaden. Das Forum, es gibt ein Forum zu dieser Sendung und das wird betreut von Valadur Unarmed, Wingman, Eraser und befüllt von vielen Hörerinnen und Hörern. Und immer wieder tolle Diskussionen, interessante Beiträge, muss ich sagen. Coverbild heute wieder gestaltet von Matthias Töpfer. Sehr charmant, gefällt mir ausgesprochen gut. Und last but not least, der Spenden-Button befindet sich auf der Startseite, relativ weit oben, ein bisschen rechts. Das Ei mit dem rosa Herzen. Man kann jetzt auch via PayPal spenden und ich bedanke mich bei allen, die ihn schon wahrgenommen haben, den Spenden-Button oder es noch tun wollen. Magnetfeldmessungen in einem englischen Kornkreis wurden vorgenommen. In Avebury, England, im Rahmen einer Masterarbeit im Fachbereich Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der Universität für Bodenkultur Wien, führte Christian Steinbichler gemeinsam mit Kornkreisforscher Andreas Müller im vergangenen August im Inneren von Kornkreisen im südenglischen Wiltshire Magnetfeldmessungen durch, um die Daten mit Kontrollmessungen im normalen Feld zu vergleichen. Ein sehr spannendes Thema und ein sehr weites Thema vor allem. Und Anfang des nächsten Jahres gibt es zum Thema Kornkreise und Elektromagnetismus übrigens auch eine Sendung mit Lucy Pringle, auf die ich mich schon sehr freue, die ich heuer zufällig in einem Kreis getroffen habe. Und ja, das wird dann zustande kommen, vielleicht die erste Sendung im nächsten Jahr. Zu dem Thema Kornkreis auch noch interessant, Light Bowl over Clay Hill Crop Circle. Waltraud Caliber und Jürgen Trieb waren ja auch dort, obwohl wir uns irgendwie verfehlt haben, aber die beiden UFO-Fotografen aus Knittelfeld machten auch in Wiltshire erstaunliche Aufnahmen. Eine, ja, ich würde mal sagen Lichtkugel oder ist es irgendwas anderes, jedenfalls sehr interessantes Video. Irgendwas hops da durchfällt oder schwebt drüber, man möge sich's anschauen. Auf der Startseite in den News natürlich verlinkt, wie alles andere, was ich hier vorlese. Musik. gibt wieder mal eine Pressekonferenz zum Thema UFO. Diesmal über UFOs, die über US-Atomarsenalen ihr Wesen oder Unwesen treiben, wie auch immer. Washington, USA, auf einer Pressekonferenz am National Press Club in Washington, D.C., werden am 27. September 2010 sechs ehemalige Offiziere der US Air Force offiziell Zeugnis über Sichtungen über nuklearen Raketenstützpunkten ablegen, bei welchen es sogar zum Kontrollverlust der US-Armee über die Interkontinentalsprengköpfe gekommen sein soll. Und ich frage mich dann irgendwie, also wenn die Dinge im Luftraum herumschweben und teilweise recht nah an Flugzeuge an, naja, scheint uns alles egal zu sein, ist uns das auch egal? Ja, wir werden sehen. Am Anfang war das Licht, so heißt ein sehr interessanter Film, der die Frage stellt, gibt es Menschen, die ohne Nahrung leben? Ist das Schwindel, Esoterik, Unsinn oder Tatsache? In ausführlichen Interviews und jahrelanger Recherche geht der österreichische Filmmacher P.A. Staubinger einem der größten Rätsel der Naturwissenschaften auf den Grund. Und bin schon sehr gespannt auf den Film, habe ihn noch nicht gesehen, aber mich natürlich auch schon im Rahmen dieser Sendung mit diesem Thema beschäftigt. Es gibt einige Interviews im Archiv nachzuhören zum Thema Lichtnahrung. You should always stick to it. Jacques Fresco und das Venus Project ist ein Interview in der Crop FM Clips-Sektion mit Jacques Fresco, Gründer und Mastermind hinter dem Venus Project, dem Atlantis vom Morgen, wenn man so will. Ein Interview vom 2. September 2010, die Dauer ist ca. 30 Minuten und das Interview findet per Skype statt. Ich habe hier einen kleinen Clip vorbereitet. Hier ist also Jacques Fresco mit ein paar Worten über, wie er sich die Welt vorstellt. Das gesamte Interview ist dann, wie gesagt, zum Download auf der Seite.
If you want to live in a world without war, poverty, hunger, unemployment, what you have to do is declare the earth and all its resources as the common heritage of all the world's people. I think if you fail to do that, you'll have the same problems over and over again. I think that when few nations control most of the Earth's resources, you're going to have territorial problems, anguish, riots, and all the problems that have been around for hundreds of years. I do not believe they can be solved unless you remove all the artificial boundaries that separate people and share the Earth's resources and knowledge with everyone, so that every nation that joins with us no longer needs armies or navies or any socially offensive patterns of behavior. I don't think we can achieve it unless we do that.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Jacques Fresco, ein genialer Mann, schreibt das Saint-de-Fall im Cropcom und dem kann ich mich nur anschließen. Wirklich interessantes Interview, wie gesagt, von der Crop FM Clips-Sektion herunterzuladen. Aber heute geht es ja um was ganz anderes. Es scheint nämlich manchmal fast so, als wäre unsere Vergangenheit ebenso unbekannt wie unsere Zukunft. Und Klaus Doner macht mit seiner Arbeit klar, dass vieles, das vor Jahrtausenden auf diesem Planeten passiert ist, heute in keinster Weise verstanden und meist völlig zu Unrecht ins Land der Märchen und Mythen verbannt wird. Und ich freue mich, daher Klaus Doner bereits zum zweiten Mal live auf Crop FM begrüßen zu dürfen und mit ihm eine Reise in die Vergangenheit anzutreten, die, glaube ich, im deutschsprachigen Raum ihresgleichen sucht. Klaus Doner, jetzt gleich live auf Crop FM. Klaus Donner war unter anderem Organisator der Ausstellung Unsolved Mysteries, die Welt des Unerklärlichen, die in Wien, Berlin, Interlaken und Seoul gezeigt wurde. Zudem ist Klaus Donner Co-Autor der Bücher Im Labyrinth des Unerklärlichen und Im Zeichen der Pyramide, Tödliche Spurensuche, sowie Verfasser von verschiedensten Fachpublikationen in internationalen Printmedien. Vortragender bei internationalen Kongressen in Österreich, Spanien, USA, Italien und Frankreich, sowie Interviews bei verschiedenen internationalen TV- und Radiostationen und heute live zu Gast auf CropFM. Hallo Klaus.
Hallo Tarek, guten Hallo. Abend.
Hoffe, du kannst mich gut hören. Wir hören dich wunderbar. Danke,
ich höre dich wunderbar,
dass du wieder einmal zu Gast bist hier auf Sendung. Es haben sich schon alle inklusive mir sehr gefreut auf dieses zweite Interview mit dir. Und heute ja Open End, aber so ganz lang wird es heute nicht werden, da du ja dann gleich morgen in der Früh dein nächstes Interview auf der Jeff Renz Show hast.
Ja. Ja. Es wird ein frühes Aufstehen, damit man dann um 6 Uhr die richtige Sprache hat.
Da, ja, vielleicht schlafen gehen und dann im Traum kommt dann perfektes ja. Englisch. Okay.
Ich hoffe.
Aber hier ja Gott sei Dank auf Deutsch, bisschen zur Entspannung für dich quasi. Und vielleicht starten wir gleich los. Ich meine, das Titelbild von Matthias, das ja, finde ich, sehr gut gelungen ist, diesmal wieder, zeigt ja diesen Riesen ja. in einer Ausstellung und keiner weiß so recht, was er mit ihm tun soll. Und so ist es ja ein bisschen in Wirklichkeit. Ne? Also ich meine, wir finden Dinge, die irgendwie auf Sachen schließen lassen, die eigentlich so überhaupt nicht in unser Geschichtsbild passen. Und dann tun wir halt einfach so, als gibt es das nicht.
Das ist richtig, aber bei allen Völkern der Erde existieren ja die Legenden und Sagen über die Riesen. Und viele Funde weltweit deuten ja definitiv darauf hin, dass es eben Menschen mit Übergrößen gegeben hat. Und zwar nicht, wie es heute auch noch manchmal durch Krankheit existiert, dass es Einzelfälle gibt, wo eben Menschen überdimensional groß werden, also sprich über 2 Meter, 2,40 Meter. Aber es handelt sich um Funde, teilweise vor allem in Utah, in USA und in Bolivien, wo mehrere Skelette gemeinsam gefunden wurden, also dass es auch die Bestätigung ist, dass es nicht Einzelfälle sind oder durch Krankheit erzeugt.
Ja, also ich meine, aber es gibt ja dann auch, wir haben es in der letzten Sendung auch schon relativ ausführlich besprochen, aber es gibt ja da Hinweise, da gibt es einen Fersenknochen, glaube ich, und einen Teil vom Schädel, der...
Und der Schädelknochen, Os occipitale,
ja.
Die 1964 in der Provinz Loja in Ecuador vom Padre Carlos Vaca gefunden wurden. Und Bestätigungen von Experten hier in Österreich, die sagen, ja, vom Aussehen her ist es humanoid, definitiv, aber das kann ja nicht sein, weil dieser Mensch müsste 5-mal größer gewesen sein als ein normaler Mensch. Nur gibt es eben alte Aufzeichnungen, darunter auch vom Chiesa de León aus dem 15. Jahrhundert, also 1573, wo er beschreibt, dass an der Küste von Esmeralda in Ecuador mehrere Skelette von menschlichen, also mehrere menschliche Skelette gefunden wurden, die 5-mal größer waren als sie. Und der normale Durchschnittsbürger Spanier damals war in etwa 1,50 Meter, also wenn man das mal 5 multipliziert, dann sind wir genau auf die 7,5 Meter.
Ja, das heißt also, dass das Titelbild von Matthias diesmal eine unglaubliche Untertreibung ist in Wirklichkeit.
Ja, es wäre wahrscheinlich zu lang für das Computerbild geworden.
Wahrscheinlich, ja. Ja, also das ist schon relativ erstaunlich. Also es gibt Anzeichen darauf, dass es Menschen gab, die 7,50 Meter groß waren. Das finde ich wirklich, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Gibt's da, ist das, da gibt es ja nicht nur eine Quelle dafür, oder? Die drauf schließen ließe.
Ja, es gibt zum Beispiel auch im Museo de los Aborigines del Ecuador in Cuenca gibt es zum Beispiel eine Granitsteinaxt, die 70 Zentimeter lang ist. Im Vergleich zu einer normalen, original kleinen oder normalen Steinaxt, wenn man die mal 5 multipliziert, sind wir genau wiederum bei der richtigen Größe, also ca. 70 Zentimeter. Und es handelt sich natürlich laut Museum um eine Zeremonialaxt, Aber Tarek, ich habe die selber aus der Kiste gehoben, in die Vitrine gelegt. Die ist relativ sehr, sehr schwer. Sie ist aus Granit. Und man sieht definitiv die Gravierungen, wo quasi ein Seil darum herum gebunden wurde als Befestigung. Also ein normaler Mensch hätte diese Axt ja niemals heben können. Ne?
Jetzt gibt es ja natürlich Bedenken bei manchen, dass also das gar nicht möglich ist, dass ein Mensch die Größe von 7,5 Metern annimmt, weil dann, keine Ahnung, die Knochen zu schwer wären oder dass die Muskelgewebe zu schwer wird oder ja, was ich meine, dass das einfach irgendwie niemand mehr ausgeht.
Ja, da gibt's aber wiederum dann die Frage, war die Gravitation der Erde nicht unterschiedlich wie heute? Warum hat es so große Tiere gegeben wie die Dinosaurier? Wieso gibt es, hat es in der Vergangenheit Riesenpflanzen gegeben, die um ein Vielfaches größer waren als heute?
Aha, das ist natürlich, okay, wenn die Gravitation eine andere wäre, natürlich die Frage, wie kann das sein, höchstens durch veränderte Rotationsgeschwindigkeit oder so, aber dann ist natürlich wieder die Sache ganz anders, ja, da hast du völlig recht. Und diese Riesen zeichnen sich ja auf der ganzen Welt irgendwie ab, also da gibt es ja überall Funde und Mythen und Legenden davon, ne? Was?
Sagen und Legenden gibt es überall, ich habe aus Afrika eine Information bekommen, dass dort angeblich, aber das handelt sich wirklich erst um eine Information, ein Skelett vorhanden sein soll, das auch an die 6 Meter groß ist. Also ich bin dabei, nähere Informationen zu bekommen und vor allem versuchen herauszufinden, ob das tatsächlich der Fall ist oder ob das nur eine Fehlinformation ist. Man und muss ja immer aufpassen, nicht, wenn man eine Information bekommt, ob man die ernst nimmt oder nicht, aber wenn man jetzt wiederum zu vorsichtig ist oder nicht hin und wieder ein Risiko eingeht, wie damals bei dem Fundbericht über den 7,60 Meter Riesen aus Ecuador, da habe ich im Internet nur eine kurze Meldung auf Portugiesisch, das war eine brasilianische Webseite, auf Portugiesisch die kurze Information gefunden, dass in Locha ein Padre Carlos Wacker eben die Knochen eines 7,60 Meter großen Menschen gefunden hat. Und der Sache bin ich dann in Ecuador nachgegangen und da muss ich dazu sagen, da habe ich mehr Glück gehabt als jemals, denn das war rein eine Information. Ich wusste nicht mehr als den Namen Pater Carlos Wacker und Locha. Und wir sind damals in Ecuador eben in La Maná bei der Pyramide mit dem Auge und diesen ganz, ganz tollen Objekten vor Ort gewesen und auch das Wasser überprüft, das dort ist und haben dann noch 2 Tage Zeit gehabt und es ist sich gerade ausgegangen, dass wir mit dem Auto nach Locha gefahren sind und wie wir dort angekommen sind, habe ich eben erfahren, dass Locha auch eine Provinz ist, nicht nur die Stadt und wenn der Pater irgendwo in der Provinz gelebt hätte, hätten wir nicht einmal die Möglichkeit gehabt, der Sache näher ranzugehen. Und es war eben wieder so der typische Zufall. Er hat seine letzten Jahre in Locha verbracht. Seine Familie hat dort gewohnt und die haben eben noch einen Kasten voll von Knochen von diesem Fund. Ein Großteil der vorhandenen Knochen, die großen Stücke, die wurden alle nach Guayaquil ins Museum geschickt. Und einige sollen, ob das stimmt oder nicht, muss ich auch erst noch herausfinden, an Smithsonian Institution gegangen sein. Aber weder, also dort kriegt man sowieso keine Information diesbezüglich. Und im Museum in Guayaquil haben wir nachgefragt, dort wurde sowas nie abgegeben. Und es sind eben nur Bruchstücke von Knochen jetzt noch bei der Familie vorhanden. Altersdatierungen müssten noch gemacht werden, also das ist das Nächste, was wir sicher angehen werden, dass wir feststellen, wie alt die Knochen überhaupt sind.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wann haben die denn gelebt? Gibt es überhaupt schon irgendwelche Riesenfunde, also Funde von Riesen, bei denen dann Altersdatierungen bezüglich der Knochen gemacht wurden?
Nein.
Gibt es noch nicht. Das wäre natürlich interessant.
Also meines Wissens nicht. Es wurden in Utah einige Skelette ausgegraben, die über 2,40 Meter, 2,60 Meter groß sind. Und in Bolivien. Bolivien hoffe ich, dass ich bald eine Reise dorthin machen kann und mir dort eventuell gelingt, 1 oder 2 Knochen mitzunehmen, um DNA-Analysen und Altersdatierungen machen zu lassen.
Und 3 Skelette sollen ja also an diesem Fundort von Pater Carlos Wacker noch unter der Erde sein, habe ich das richtig
sollen
in Erinnerung?
Dort noch unter der Erde sein, aber eine seriöse Ausgrabung kostet in etwa zwischen 80 und 100.000 Euro. Und da muss man eben warten, bis die Finanzierung steht. Dann werden wir sicher die Grabung vornehmen. Und zwar mit Beteiligung von Archäologen. Denn wenn wir selbst die Ausgraben würden, dann wird es ja sofort wieder heißen, das ist ein Schwindel und die wollen nur Geld damit verdienen. Ne?
Ja, so heißt es leider meistens, aber wie weit seid ihr denn da schon mit diesem, ich meine, gibt es da schon einen Zeithorizont für dieses Projekt, das natürlich extrem spannend wäre, ne? Ich meine,
das wird sehr, ich glaube, von zwei Fernsehanstalten die Finanzierung zugesagt gehabt, nur das Problem dabei ist, dass dann sämtliche Rechte bei der Fernsehstation bleiben und das möchte ich auf jeden Fall verhindern, denn so eine Information sollte schon weltweit bekannt gemacht werden.
Ja, na gut, ich meine, da ist halt dann zu hoffen, dass die Fernsehstation das dann auch wirklich bringt, aber wissen tut man es natürlich nicht.
Wissen tut man es nicht, nein.
Ja. Okay, na auch spannend. Neben den Riesen gibt es ja auch Zwerge und zwar generell, ich meine, über die Dinge, die wir jetzt da besprechen, die kommen eigentlich in Mythen und Märchen vor, in sogenannten, aber es zeigt sich ja immer mehr, auch bei der Arbeit von Heinrich und Ingrid Kusch, zu der wir heute noch kommen werden, dass dahinter ja eine Realität existiert. Und auch Zwerge kommen ja immer wieder in Mythen vor. Und da haben wir auch letztes Mal schon kurz angesprochen, gab es ja eine Dame, eine ältere, die inzwischen schon verstorben ist, die so ein kleines Wesen bei sich hatte oder das bei ihr wohnte, erinnere ich mich da richtig?
Ja, wir haben in der Schweiz, wie die Ausstellung in der Schweiz war, habe ich die Information aus Spanien bekommen, dass in der Wüste Atacama ein humanoides Skelett, also eine Mumie gefunden wurde mit 14 cm Größe. Ich habe mich dann mit dem Besitzer in Verbindung gesetzt in Barcelona. Er ist in die Schweiz gekommen und hat mir das gezeigt und ich habe ihn gebeten, ob wir das in Berlin in der Ausstellung zeigen dürfen. Er hat es zugesagt. Handelt es sich bei dieser Mumie um einen Fetus. Und wir haben in Berlin, ist es uns gelungen, einen wirklich Experten dazu zu bekommen, dass er uns dieses Objekt untersucht. Hat ziemlich lange gedauert und der Professor hat dann gemeint, also Fötus ist es auf keinen Fall, weil die Knochen einfach zu ausgewachsen schon waren, ausgebildet. Und er war der Meinung, es ist aber kein Erwachsener, sondern es handelt sich dabei um ein Kind zwischen 4 und 6 Jahren. Ein paar Wochen später hat mir dann ein Franzose, der im Internationalen Patentamt in Berlin arbeitet, eine Videodokumentation gebracht aus Russland, wo eine sehr alte und altersdebile Frau ins Krankenhaus eingeliefert wurde und dort zu toben begonnen hat. Dann, sie muss nach Hause wegen ihrem Baby, und man wusste aber, dass diese Frau allein einsam lebt, in einer kleinen Hütte im Wald. Und dann hat man sie in die Psychiatrie überliefert und eine Krankenschwester dort war einfach der Meinung, irgendetwas ist an dieser Geschichte wahr, was da mit dem Kind zusammenhängt, und sie hat die Polizei informiert. Die sind dann zu dem Haus hingefahren und haben in dem Bett, in einem kleinen Bett, ein kleines Wesen gefunden, das circa 28 cm groß war, also vom Aussehen her 1:1 ident mit der Mumie aus Atacama, und 28 cm, das hieße, dass der Professor mit dem kleinen Objekt richtig gelegen ist, denn wenn es ein Kind zwischen 4 und 6 Jahren war, dann wäre es ausgewachsen in etwa doppelte Größe, sprich 28 cm. Und es hat sich herausgestellt, dass dieses Wesen gelebt hat, bei der Frau, die hat es im Wald gefunden und war der Meinung, dass es ein ausgesetztes Kind ist. Und man konnte sie dann interviewen und sie hat erzählt, dass das sogenannte Kind nur Zuckerwasser zu sich genommen hat, ist aber in der Abwesenheit dann verstorben.
Da gab es doch auch vor ein paar Monaten so eine Story, die sehr nach Sommerloch gerochen hat, aber dennoch, wo ein Alien-Baby gefunden worden sein soll. Hast du davon damals gehört?
Ich habe davon gehört, aber nähere Informationen habe ich drüber nicht.
Ja, leider. Also, das kommt also öfter vor. Was sind das die einzigen zwei Fälle oder gibt es da noch weitere Indizien dafür, dass es neben sehr großen Menschen
auch... Indizien als solche. Ich war 2003, habe ich von Professor Wayne Deloria, der leider vor einigen Jahren verstorben ist, der war der bekannteste nordamerikanische Indianer, zweifacher Professor. Er hat mich eingeladen zu einem Treffen mit 15 Elders der großen Tribes in Lacey bei Seattle in einem Indianerreservat. Das waren 3 Tage und die 15 Elders haben eben über Legenden und Überlieferungen ihrer Stämme vorgetragen. Und zwar war das Thema Giants and Little People, also über Riesen und über Zwerge. Und angeblich nach Aussagen von 2 Elders sollen die heute noch vorhanden sein, vor allem die kleinen Wesen.
Das heißt nicht nur ein paar vereinzelte Exemplare, sondern eine ganze Stämme davon, oder?
Aus Bolivien habe ich die Information bekommen, an der chilenischen Grenze im Gebirge von Bolivien. Sollen mehrmals Sichtungen gemacht worden sein von kleinen Menschen zwischen 80 Zentimetern und 1 Meter.
Ja, das ist erstaunlich. Und ja, auch dieses Erdstallphänomen, das ja von Heinrich und Ingrid Kusch sehr toll behandelt wird, die forschen da schon seit Jahren, lässt ja auch darauf schließen, dass die Menschen, die durch diese Erdstelle spaziert sind, zumindest kleiner waren als wir heute, ne?
Ja, wobei die Anlagen in der Steiermark schauen mal schon nicht wie Erdstelle aus, sondern die sind ja wirklich in den Stein gearbeitete Gänge und so weiter.
Ja, man nennt es halt Erdstallphänomen, aber das ist, also vielleicht kannst du es kurz schildern, was sich da tut.
Ich habe nur kurz mit dem Herrn Dr. Kusch gesprochen am Telefon und ich hoffe, dass ich die Gelegenheit von ihm bekomme, dass ich mir die Sachen vor Ort anschauen kann. Aber was mir aufgefallen ist, in einem Magazin waren Fotos drinnen von ihm und ich werde mir jetzt auch sein Buch besorgen, dass die genauso ausgesehen haben, teilweise diese tunnelartigen Gänge, wie ich auf Fotos gesehen habe vom Professor Mulderschef, der eine Expedition in Kreta gemacht hat und ein riesiges unterirdisches Labyrinth gefunden hat, aber Gänge, also Verbindungsgänge, haben genauso ausgesehen wie die Gänge auf den Fotos vom Dr. Kusch. Und ich habe ihm Fotos vom Professor Mulderschef hinuntergeschickt in die Steiermark und er hat mir mitgeteilt, dass die von der Bearbeitung her ganz genauso aussehen wie die in Kreta. Also da wird es jetzt richtig interessant.
Ja, das heißt also, das sogenannte Erdstallphänomen, da geht es also um teilweise 4-stöckige Anlagen und Gangsystemen, Systeme, die in der Steiermark existieren, aber bis nach...
Der Dr. Kusch hat mir vorgestern am Telefon gesagt, in etwas bis jetzt, circa 6 Kilometer.
Allein in der Steiermark?
Ja, aber das ist ja noch nicht erforscht gesamt.
Ja, ist schon
das
klar.
Das sind nur die ersten Ergebnisse. Ne?
Das heißt, also die ersten 6 Kilometer sind jetzt einmal erforscht überhaupt. Und
Insgesamt circa 6 Kilometer.
Ja.
Aber ich glaube, da wäre es sicher interessant, Tarek, mit dem Herrn Dr. Kusch selbst zu reden, weil ich glaube, der hat noch einige sensationelle Ergebnisse, die ich nicht vorwegnehmen möchte.
Ja, und das werde ich auch ganz sicher tun. Ich lese mich gerade sein Buch und sobald ich damit fertig bin, werde ich ihn kontaktieren, weil das ist ja, und das Faszinierende daran ist ja, dass das nicht jetzt lokal beschränkt ist auf die Steiermark, sondern dass das ja offenbar ein globales Phänomen ist, ne? Wie du gerade vorher angedeutet hast.
Es ist insofern global, dass ich mit einer französischen Forscherin in sehr gutem Kontakt bin. Die Expertin ist für altägyptische Hieroglyphen, die Sanskrit-Übersetzungen macht und altgriechisch, also eine Sprachenexpertin, die aber auch Archäologin und Physikerin ist. Und die ist am meisten interessiert an unterirdischen Anlagen, deren sie in Ägypten einige selbst besichtigt hat, über die man eigentlich noch nichts gehört hat. Aber sie schreibt jetzt gerade ein Buch und da möchte ich auch wiederum nicht die Informationen, die sie mir im Vertrauen gegeben hat, schon weitergeben. Aber sie wird einige Sensationen bringen, vor allem was unter der Sphinx liegt, wo sie dabei war und selbst gesehen hat. Also das wird einiges aufwühlen. Und sie hat mir nur gesagt, dass die Geologen in Ägypten jetzt langsam schon sauer sind, weil sie es satt sind, immer wieder falsche Daten bekannt geben zu müssen. Die sind sich sehr, sehr wohl bewusst, dass die ganze Datierung einen schweren Haken hat. Also die geht viel weiter zurück.
Auf wen sind diese Archäologen denn sauer? Ich meine, wer sagt ihnen denn, dass
sie... Geologen auf die Archäologen. Weil die Archäologen geben ja immer die Fundergebnisse an die Öffentlichkeit.
Okay, das heißt, die Geologen ärgern sich schon langsam, dass die Datierungen, die sie machen...
Sie dürfen die offiziellen Datierungen nicht bekannt geben.
Mhm. In welchen Zeiträumen spielt sich das nach der Ansicht der Geologen ab? Also vor wie vielen tausenden Jahren?
Es geht sehr weit zurück.
Größenordnungsmäßig?
Gebe ich nicht bekannt, also das soll wirklich die Expertin selbst tun. Sonst heißt es morgen gleich wieder im Internet, da werden irgendwelche Zahlen in die Gegend geworfen, aber das ist dann, wenn sie es bekannt gibt, über ihr Buch und auch sicher über ihre Internetseite, dann sind diese Zahlen definitiv bestätigt. Ne?
Und wir haben ja heute schon kurz über diese Dame gesprochen, da wäre ich dir sehr verbunden, wenn du da den Kontakt herstellen könntest.
Das mache ich auf jeden Fall.
Ja, das wäre
super. Ich habe mich sogar gebeten, dass ich Herrn Dr. Kusch bitte, ob sie mit dabei sein kann, wenn er mir die Erlaubnis gibt, mit hineinzugehen, denn sie ist sehr daran interessiert, auch in der Steiermark diese Anlagen zu besichtigen. Und dann wäre die beste Gelegenheit, mit ihr persönlich zu sprechen, Tarek, weil ich glaube sicher, dass sie dem Dr. Kusch auch einige wirklich heiße Informationen geben wird.
Okay, das heißt, gib mir einfach Bescheid, wenn ihr da kleine Besichtigungstour macht. Da wäre ich natürlich sehr gern dabei.
Sage ich dir auf jeden Fall Bescheid.
Okay.
Weil ich sage immer so, wenn man wirklich im Vertrauen Informationen bekommt, kann man sie vielleicht anreißen, aber die wirkliche Sensation soll dann immer die Person, die selbst die Forschungen gemacht hat, bekannt geben.
Na, ist auch klar, weil so wie du arbeitest, du erzählst ja nicht irgendwas daher, sondern das Ganze hast du ja auch selbst überprüft und in dem Fall würdest du ja quasi nur das weitergeben, was du von ihr weißt und ich könnte dann ja auch nicht weiter in die Tiefe gehen und da weiterfragen. Also es verstehe ich total.
Aber ich bin überzeugt, dass sie dir jederzeit dann ein Interview geben wird.
Das wäre toll.
Ich werde mit ihr gleich morgen oder übermorgen wieder telefonieren und werde sie bitten, ob sie bereit wäre und dann gebe ich dir sofort Bescheid.
Das wäre
ganz super.
Sie spricht
halt nur Englisch. Also Französisch sowieso, aber Englisch spricht sie auch.
Ja, Französisch geht zur Not, aber Interview kann ich da keins führen. Also Englisch wäre schon gut. Französisch kann ich nur fragen, wie es ihr geht und was sie so macht, aber...
so ist es mir auch gegangen, aber ich bin froh, dass sie Englisch spricht.
Ja.
Aber sie hat wirklich sensationelle Entdeckungen. Da habe ich zum Beispiel, habe ich ihr jetzt Fotos von Burroughs Cave Steinen geschickt mit den unbekannten Schriften, auch mit Fotos von Ecuador, von Kolumbien, mit der Bitte, dass sie mal schaut, um welche Sprache es sich handeln könnte, beziehungsweise was sie daran feststellen kann.
Es gab in der Antike ja auch, also da gibt es ja auch sehr viele Anzeichen dafür, Kontakte zwischen verschiedenen Kontinenten, und zwar in der fernen Vergangenheit. Und wir haben auch letzte Sendung gesprochen über eine Statue, beziehungsweise ein Relief von einer Statue, also ein Oberteil des Menschen, ein Oberkörper, einer Dame, 150 Meter hoch, also 20 Meter höher als der Stephansdom oder so ähnlich, oder jedenfalls höher, und das Ganze in Westafrika, und die Datierung 12 bis 14.000 Jahre alt.
Habe ich Fotos erhalten vom Professor Bitoni, der leider vor 2 Jahren auch verstorben ist. Das ist einige der wirklich großen Forscher haben uns leider schon verlassen, bevor ihre wirklichen Untersuchungen, Erkenntnisse anerkannt wurden. Professor Bitone war ein höchst angesehener Geologe, der in Afrika tätig war, und anhand einer Legende wurden ja die Nomolis fixiert, beziehungsweise die Sky Stones, über die ich ja im letzten Interview erzählt habe. Und da gab es auch die Legende über eine versteinerte Prinzessin. Der Legende ist er auch nachgegangen und hat dann selbst im Granitbergmassiv die Stadt, Halbporträt im Granit eingearbeitet, einer Dame gefunden, die von Experten, ich habe mehrere Kopfexperten gebeten, dass sie mir ausmessen am Foto die Gesichtsformen, die sagen alleine vom Aussehen her schon absolut nicht schwarzafrikanisch, sondern entweder Südamerika oder Asien, und die gesamte Statue, also vom Bauch bis zur bis zum Kopf an die Spitze, ist in etwa 150 Meter hoch, und er hat dann am Boden dieser Statue des Bergmassives Absenkungen festgestellt, die auf eine Altersdatierung von ca. 12.000 bis 14.000 Jahre hindeuten. Aber jetzt ist die große Frage, wer kann, egal, und selbst wenn es nur vor 2, vor 5, vor 10.000 Jahren gemacht wurde, wer konnte in Afrika ein Halbprofil in den Granit einarbeiten einer Dame in der Höhe von 150 Meter?
Naja, aber was noch viel erstaunlicher ist eigentlich, ist, dass diese Dame entweder asiatisch ist oder südamerikanisch von der Kopfform.
Naja, da gibt es ja viele Objekte, ne? Und Hinweise auf internationale Beziehungen oder Kontakte. Da gibt es zum Beispiel die Mumienfunde in der Wüste Atacama im Jahre 2000-2001. Wurden an die 70 Mumien ausgegraben aus der trockensten Wüste der Erde, die in einer Art Jutensäcke eingewickelt waren. Bestens erhalten die Mumien, Altersdatierungen zwischen 7.000 und 9.000 Jahre. Und die DNA dieser Mumien, wurde festgestellt, ist die gleiche DNA wie die der heute im Norden auf Hokkaido lebenden Ureinwohner, den Ainus. Also muss es eine Verbindung geben haben. Dann die nächste ist zum Beispiel diese riesige Steinanlage bei Yonaguni, die südlichste Insel von Japan, und den Steinbauten in Peru. Also perfekte Steinbearbeitungen. Oder die ältesten Keramikfunde in Südamerika, in Ecuador, Valdivia, ca. 4.000 bis 6.000 Jahre alt, und in Japan der Jomon-Zeit, auch zwischen 4.000 und 6.000 Jahre alt. Da sind die Vasen mit Mustern dermaßen gleich, dass selbst Experten Schwierigkeiten hätten zu unterscheiden, welche Vase jetzt aus Valdivia, aus Ecuador, und welche aus Japan, aus der Jomon-Zeit ist.
Ja, aber es
und
gab
da gibt es noch viele, viele weitere Sachen. Ne?
Was jetzt aber wirklich erstaunlich ist, ist nämlich, dass das also offenbar 12.000 bis 14.000 Jahre mindestens zurückgeht. Denn also dieses Beispiel dieser Statue aus Westafrika zeigt ja recht deutlich, dass da bereits diese Kontakte bestanden haben müssen. Und dass,
ja, zu der Zeit hat es ja offiziell noch keine Hochzivilisation gegeben, aber eben, da frage ich mich, wer in der Lage gewesen wäre, sowas in einem Berg, in ein Granitmassiv einzuarbeiten.
Ja, und noch dazu eben keine afrikanische Dame, sondern eine Dame, die offenbar woanders herkam. Also da muss es ja extrem regen Austausch gegeben haben, oder keine Ahnung, ne? Vielleicht war das ein Popstar. Ich meine, da kann man jetzt spekulieren und die sich da verewigt hat. Aber ich meine,
das war sicher eine wichtige Persönlichkeit. Naja. Aber da wären wir jetzt beim Punkt Sagen und Legenden Atlantis. Wenn es wirklich eine Hochzivilisation vor circa unter Anführungszeichen 12.000 oder noch mehr Jahren im Atlantik gegeben hat, dann wäre es doch sicher möglich, dass die irgendwann auch an die Westküste von Afrika gekommen wären.
Auf jeden Fall. Ich meine, und
beziehungsweise noch Bolivien. In Bolivien hat man jetzt vor kurzem festgestellt, also Funde mit sumerischer Keilschrift hat man ja schon einige gemacht, aber jetzt hat man festgestellt, dass auch bei einigen der Riesensteinstatuen in Tiwanaku für Ritzungen angesehene Zeichen eigentlich sumerische Keilschrift ist. Und jetzt ist wieder die große Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Denn die Statuen, meiner Meinung nach, und da hat es ja viele Forscher gegeben, Tiwanaku ist ja älter als 2000 Jahre, wie es offiziell altersdatiert wird. Da war ja Poznanski Anfang 1900 bis, ich glaube, 1940, war ja ein sehr, sehr aktiver Forscher in Tiwanaku. Und Neil Steady, der amerikanische Archäologe, war dort und ist auch der Ansicht, dass Tiwanaku sicher weit älter ist als 2000 Jahre, und da geht die Datierung immer auch wieder auf 10.000, 12.000 Jahre hin. Dann muss man fragen, sind die Sumerer in Bolivien gewesen oder die Bolivianer oder die Ureinwohner von Bolivien in im Nahen Osten? Also es sind immer wieder tauchen irgendwelche Entdeckungen auf, aber was hinterlassen sie? Noch mehr Fragezeichen. Ne?
Ja, oder es war einfach eine Hochkultur aus Riesen und die haben eben überall ihre Spuren hinterlassen. Vielleicht auch deshalb haben sie so große Statuen gebaut. Das meint nämlich auch ein Hörer im Chat, also da waren einige Steinmetze unter den Riesen, wie er vermutet. Natürlich möglich, aber...
Naja. Aber das wäre für uns heute, wäre das eine irre Aufgabe, sowas herzustellen.
Auf jeden Fall.
Irre. Ja. Selbst mit der Hochtechnologie. Dann gibt es Macahuasi in Peru auf 4000 Meter, riesige Gesichter in Stein gearbeitet, Tiere aus Stein gearbeitet auf 4000 Meter, aber überdimensional. Die nächste Frage, wer hat das gemacht? Wann? Vor wie viel tausend Jahren? Also es gibt noch so viele Rätsel auf unserer Erde. Was aber der Austausch, der kulturelle Austausch zwischen den Kontinenten anbetrifft, gibt es ja eine sehr, sehr tolle Forscherin in Wien, die Frau Dr. Pellech. Würde ich dir empfehlen, dass du sie auch einmal interviewst, weil die kann dir über diese Sachen wirklich wahnsinnig tolle Informationen geben.
Ja, sehr
gerne. Sie hat ja ein Buch geschrieben über Odysseus und hat anhand von spanischen Höhlenzeichnungen, die ca. 14.000 Jahre alt sind, wo die Meeresströmungen sämtlicher Meere dargestellt ist, und anhand dieser Zeichnungen die Feststellung macht, also quasi eine Beweisführung, dass Odysseus eine Weltumsegelung war.
Okay, und die Dame heißt jetzt Pellech, Magister Pellech, habe ich das richtig
genannt? Dr. Christine Pellech.
Ah, Dr. Christine Pellech, okay.
Lebt in Wien.
Mhm, ja.
Ganz tolle Forscherin.
Mhm. Sehr interessant. Ein weiteres Puzzlestück in diesem ganzen Spiel da ist ja auch, dass es sehr alte und sehr genaue Weltkarten gibt. Das heißt, wenn also diese Kultur da vor zigtausend Jahren, also vielleicht über 10.000 Jahren, wie es offenbar zu sein scheint, da bereits die gesamte Welt bereist hat, da muss man irgendwie navigieren. Und gibt es eigentlich Karten, die tatsächlich so alt sind und ein halbwegs akkurates Bild der Welt zeigen?
Gibt es einige. Die bekannteste ist ja natürlich die Piri-Reis-Karte. Dann gibt es die Atlantis-Karte von Athanasius Kircher, auf der ja auch Atlantis quasi dargestellt wird, die aber komischerweise am Kopf gestellt ist, die Darstellung. Dann gibt es die Antarktis-Karte von Orontheus Phineus anno 1531. Da wird die Antarktis dargestellt, und zwar wie sie aussieht unter dem Eis, also zu einem Zeitpunkt, wo die Antarktis ja noch gar nicht entdeckt war. Dann gibt es die türkische Weltkarte von Haji Ahmed von 1559 mit der Darstellung von Amerika, Afrika etc., aber ziemlich genau. Und gibt noch viele andere. Da war ja der Charles Hapgood, hat diese Karten erforscht und die lassen mehr als jede Frage offen. Und da wiederum unser Weltkartenstein, unser unter Anführungszeichen, den ich mit Reinhard Habeck damals das erste Mal in Ecuador gefunden habe, die Darstellung der Welt mit Kontinenten, wie sie heute nicht mehr existieren, zum Beispiel im Atlantik, Atlantis, die fast identisch mit der Athanasius, Moment, ich muss nur das Bild kurz anschauen, mit der Athanasius-Kircher-Karte übereinstimmt. Also auch dort ist der Kontinent, der heute nicht mehr existiert. Und Japan und Taiwan ist quasi ein langgezogener Kontinent. Und da habe ich auch, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, dass der Professor Masaaki Kimura ein Buch geschrieben hat, der versunkene Kontinent Mu, wo er eben anhand seiner Unterwasserforschungen der Meinung ist, von der nördlichsten ehemals japanischen Insel, heute Sachalin-Insel, bis weit unterhalb von Taiwan, hat vor langer, langer Zeit, vor circa mehr als 10.000, 12.000 Jahren, ein langgezogener Kontinent existiert. Und genauso wie er ihn in seinem Buch beschreibt, ist dieser Kontinent auf diesem Weltkartenstein dargestellt. Also wie alt ist der Stein? Also meiner Meinung nach müsste er dann auf jeden Fall älter als 10.000 bis 12.000 Jahre alt sein. Und dann ist wiederum die Frage, wer war zu dem Zeitpunkt überhaupt in der Lage, eine Weltkarte darzustellen? Also wiederum eine Frage oder ein Hinweis auf wirkliche Hochzivilisationen, Atlantis, Mu, dass das keine Mythen, keine Sagen, keine Legenden sind, sondern dass da wirklich Tatsachen dahinter stecken. Und da hat mir eine englische Forscherin vor 2 Tagen eine Satellitenaufnahme geschickt, die ich mir erst noch genau anschauen muss, und auch Inseln im Pazifik, wo man genau sieht auf der Satellitenaufnahme eine Art von überdimensionalen Gebäudestrukturen unterhalb der Meeresoberfläche.
An einer Stelle,
also das wird immer spannender.
An einer Stelle, wo auf einer antiken Karte ein Erdteil eingezeichnet ist, der heute nicht mehr existiert?
Na, das wäre übereinstimmend mit der Darstellung von versunkenen Kontinent Mu von Churchward, der ja viele Forschungen gemacht hat.
Okay. Das ist natürlich hochinteressant. Also das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage, ob jetzt auf diesen Karten, wo also Mu oder Atlantis oder welcher Erdteil auch immer, der inzwischen nicht mehr existiert, dargestellt ist, ob man da auch Untersuchungen gemacht hat, ob an diesen Stellen mitten im Meer auch irgendwas zu finden ist. Und offenbar ist es das, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Na, die hat das nur festgestellt anhand von Satellitenaufnahmen.
Naja, das reicht ja.
Da müsste man jetzt dorthin fahren, müsste Tauchunternehmungen machen oder müsste Tauchroboter runter.
Alles klar, aber ich meine,
aber das macht ja niemand.
Das ist wahrscheinlich ja sehr tief natürlich, aber wie genau sind denn diese Auswertungen, die über Satellit passieren können?
Also meiner Meinung nach interessant genug. Mhm.
Aber man kann jetzt halt natürlich keine detaillierten Strukturen oder so ausmachen, oder doch?
Na, das kann man nicht, aber da hat es doch auch die russischen Forscher gegeben, die vor der Küste von Kuba in 700 Metern definitiv, Sonaraufnahmen haben von kompletten Gebäudestrukturen. Mhm. 700 bis 750 Meter Tiefe.
Ja, das ist, ich meine, da fragt man sich nämlich auch, kann das wirklich noch aufgrund dessen sein, dass das Ganze ins Meer gesunken ist? Ich meine, kann das wirklich 700 Meter absinken? Aber wahrscheinlich schon, ne? Aber
ja, wahrscheinlich schon, sonst wäre es ja wahrscheinlich nicht dort.
Naja,
dann gibt es wissenschaftliche Bekanntgaben. Vor der Küste von Peru wurden Gebäudestrukturen gefunden von Forschungen. Also bin der Meinung, ein Großteil dieser Informationen ist ja niemals an die Öffentlichkeit gebracht worden. Weil wie sollte das erklärt werden?
Klar, Das ist relativ schwierig zu erklären. Und hat auch Implikationen, ja, die nicht ganz so angenehm sind. Zwischenfrage aus dem Chat. Sirius B. fragt, was hält Herr Donner von der Atlantis ist zugleich Antarktika-Theorie von Rand Flemert? Sagt er das irgendwas?
Sagt man schon was, aber da gibt es ja zig Vermutungen, wo Atlantis wirklich war.
Ja, die letzte, die ich auf Sendung hatte, war ein Herr Dieter Bremer, der vermutet, dass Atlantis eine Raumstation war, die vor 20.000 Jahren existiert hat und der wirklich ein interessantes Bild da aufgezeigt hat, wo man sagen muss, naja.
Ja, das ist aber meine Gegenfrage, wo war Atlantis? Kann das nicht überall quasi gewesen sein, eine globale Zivilisation.
Das ist ja,
da wäre ja wieder der Hinweis der Schriften auf Steinen, die wir eben gefunden haben, von Ecuador über Kolumbien, über Illinois, Glossel Frankreich, Malta, Turkmenistan und Australien. Also Atlantis ist ein Mythos eines versunkenen Kontinentes, aber kann diese Zivilisation nicht schon globale Kontakte gehabt haben oder global gewesen sein? Das ist die nächste Frage. Das, weil es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele zig Vermutungen, wo Atlantis gewesen sein soll. Auf Santorin, auf Helgoland, ja, es gibt zig Vermutungen. Ne? Nur, was wir heute eben haben, ist dieser Weltkartenstein und da wiederum, wenn wir jetzt den Edgar Cayce, diese Readings von Edgar Cayce hernimmt, der spricht über ungefähr die gleiche Position wie auf dem Weltkartenstein. Aber jetzt ist die nächste Frage, was kann man davon halten? Aber ich meine, man muss weitersuchen. Irgendwann, ich sage immer, jedes dieser Objekte, die wir finden, wenn wir Forscher finden oder Wissenschaftler, die uns helfen, Erklärungen dazu zu geben, sind ein kleiner Puzzlestein und irgendwann haben wir vielleicht ein komplettes Bild.
Du sprichst da von Atlantis und Mu. Sind das zwei verschiedene Kulturen und wie ist denn da die Chronologie? Was waren zuerst?
Naja, da gibt es, was war wirklich zuerst? Offiziell waren beide nur Mythen und Legenden.
Ja, aber jetzt, also, deiner Meinung nach, wenn man jetzt eine gewisse Realität dahinter
könnte
vermutet.
Es nicht zur selben Zeit gewesen sein, im Pazifik ein großer Kontinent und im Atlantis ein großer Kontinent. Warum? Da gibt es in Mexiko zum Beispiel viele Überlieferungen bei den Ureinwohnern, dass ihre Vorfahren aus einer Insel vom Westen gekommen sind und auf der anderen Seite gibt es die Legenden, dass die Vorfahren aus dem Osten übers Meer gekommen sind. Über versunkene Kontinente gibt es in Mexiko jede Menge. Und zwar komischerweise im Westen von Mexiko sagen sie, dass ihre Vorfahren von einem versunkenen Kontinent aus dem Westen gekommen sind. Und im Osten sagen die Ureinwohner, also die Überlieferungen, dass ihre Urvorfahren von einem versunkenen Kontinent aus dem Osten gekommen sind. Können die beiden Kontinente nicht zur selben Zeit existiert haben? Das ist die nächste Frage.
Also Mu und Atlantis waren Teil einer einzigen globalen Kultur, vielleicht?
Vielleicht. Mhm. Beweise gibt es sicher noch nicht.
Nee. Sehr spannend. Und aber jetzt zeitlich, kann man das würdest du dich da trauen, das irgendwie einzuordnen, wann?
Nein, würde ich nicht machen, ja. Das wäre unseriös.
Mhm. Aber ich meine, das ist nämlich etwas, was mich sehr fasziniert, dass einfach vor vielen, vielen tausend Jahren, ich meine, man geht ja meistens davon aus, also sehr oft wird Atlantis so oder die letzte große Hochkultur, sagen wir so, wird so 12.000, 15.000 Jahre in die Vergangenheit gelegt. Was hältst du von der Zahl?
Klingt nicht schlecht, insofern, dass auch der Professor Kimura der Meinung ist, dass irgendwas auch im Pazifik passiert sein muss.
Und ungefähr vor 12.000 Jahren, ist das auch irgendwie?
Ja, man trifft bei verschiedenen Forschungsergebnissen immer wieder auf diese Zahlen. Ne?
Mhm. Was ja auch interessant ist an dieser Zahl 12.000, 13.000 Jahre, ist, dass es ja ungefähr die Hälfte des Präzessionszyklus ist. Glaubst du, dass es damit was zu tun haben kann?
Da habe ich zu wenig Wissen darüber, um über die Sachen zu diskutieren. Mhm. Aber da wird es insofern interessant, weil ja nächste Woche kommt Nassim Haramein auf Besuch, 2 Tage zu mir, und Physiker, und der hat auf diesem speziellen Gebiet einiges an Wissen. Also da werden wir sicher diskutieren drüber.
Also auch über den Präzisionszyklus und so weiter und generell über Zyklen.
Ja.
Das ist natürlich eine sehr spannende Geschichte, weil das ist vielleicht auch eine Antwort darauf. Ich meine, ich habe es mir da zwar notiert, wir haben es auch in der letzten Sendung schon angesprochen. Ich stelle es einfach noch einmal. Ich meine, was glaubst du, was war der Grund, warum diese Zivilisationen untergegangen sind?
Ja, meiner Meinung nach eine globale Katastrophe.
Aber eine selbstverschuldete,
man braucht ja nur, in die Zeitung immer schauen. Jetzt gibt es ja schon wirklich seriöse Zeitungen und Fernsehstationen, die auch über Gefahren für die Erde diskutieren. Zum Beispiel heute wieder in der Zeitung standen, 2013 wird ein gigantischer Solarsturm erwartet auf Erden und. Also ich meine, es kann immer was passieren, ne?
Es kann immer was passieren. Oder gerade eine technisierte Hochkultur, die also auch sich mit Elektrizität auseinandersetzt, was jetzt nicht unbedingt der Fall sein gewesen muss vor 12 oder wie viel immer tausenden Jahren. Vielleicht war das eine völlig andere Art von Technologisierung, die da betrieben haben. Aber wenn es irgendwie was mit Elektrizität zu tun hat, dann sind natürlich Sonneneruptionen ziemlich schlecht, ne? Also das kann schon ziemlich blöd sein dann.
Die französische Wissenschaftlerin hat mal was ganz Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, warum weltweit unterirdische Höhlen oder Tunnelanlagen gefunden werden. Das ist eigentlich in der Vergangenheit, muss es irgendeinen Grund gegeben haben, wieso Menschen riesige Tunnel- oder Labyrinthanlagen unterirdisch hergestellt haben. Wie zum Beispiel in Ägypten, ne? Und sie hat gemeint, dass das dann mit der Gravitation zusammenhängt, beziehungsweise wenn wirklich totaler Solarsturm ist, Ausfall der Elektrizität, sie hat gesagt, was hat das auf das menschliche Gehirn für Einfluss, denn die menschlichen Gehirne arbeiten ja auch mit Stromverbindungen.
Ja, so ist es. Das hat natürlich, aber die Frage ist,
was ist, wenn ein totaler Ausfall ist? Hat sie gemeint, das war eine interessante Frage, nicht? Und da muss man natürlich mit Wissenschaftlern diskutieren, was passiert dann wirklich, kann das einen Einfluss auf das menschliche Gehirn haben?
Oh ja, ich meine, da gibt es ja sehr viele Wissenschaftler, die sich damit zumindest inoffiziell beschäftigen, manche wagen sich damit an die Öffentlichkeit, und da gibt es zum Beispiel eine FED-Studie, die, also irgendeine Bundesstaats-FED-Unterorganisation hat da mal eine Studie angestellt über Solarstürme und Börsenkurse, und das scheint zumindest einmal zu korrelieren. Also und ich habe auch letztens mit Fosa Bludorf darüber gesprochen und ihnen die Frage gestellt, ob das überhaupt noch in Frage gestellt wird, dass solare Eruptionen über die Auswirkungen aufs Erdmagnetfeld und so weiter und die Interaktion mit dem Erdmagnetfeld und die ganzen Spannungen und Felder, die da auftreten, ob das überhaupt noch diskutiert wird, dass das auch auf unser Gehirn, auf uns Menschen einen direkten Einfluss hat. Und der Antwort war nein, das ist eigentlich inzwischen allen klar. Die Frage ist nur, wie stark ist dieser Einfluss? Ne? Also lange Rede, kurzer Sinn, an dem, was du gesagt hast, mag was dran sein. Die Frage ist, ob man sich bezüglich aller Effekte durch eine unterirdische Anlage schützen kann. Und du glaubst also, dass diese unterirdischen Anlagen tatsächlich quasi zum Schutz oder dazu aufgebaut wurden, dass die Zivilisation quasi einmal unter die Erde geht und dort einmal überlebt?
Das ist die Meinung mehrerer Leute. Also, warum hat man das wirklich gemacht? Ich meine, alleine in der Steiermark 6 Kilometer bis dato entdeckt, in hartes Gestein zu arbeiten, wer macht sich diese Arbeit, aus welchem Grund?
Ja, natürlich.
Oder in Kreta unterirdische Labyrinthanlage oder in Ägypten unterirdische Anlagen, riesige. Warum hat man das gemacht?
Warum macht man das heute?
Man muss das sicher einen Grund gehabt haben, weil um wie viel leichter ist es, an der Erdoberfläche was zu machen? Oder wie schwer muss es sein, unterirdische Gänge zu graben, also im Stein. Und dazu glaube ich, das musst du auf jeden Fall den Dr. Kusch fragen, und ich hoffe, er gibt dir die gleiche Antwort, wie er mir gegeben hat.
Ja, das macht es spannend, okay. Aber Sirius B schreibt da ganz richtig auch natürlich, weil die Frage ist, warum macht man das denn heute noch immer? Es werden riesige unterirdische Anlagen gebaut, Deep Underground Military Bases, Abkürzung Dumps offenbar. Und ich meine, sicher manche sind ganz einfach unterirdisch, weil es sich unterirdisch leichter etwas geheim zu halten. Also es ist einfach leichter, etwas geheim zu halten, vor allem bei Satellitenaufklärung.
Na, was hat man vor wie viel 100 oder 1000 Jahren in der Steiermark geheim gehalten?
Ich habe keine Ahnung. Ich meine, aber auch heutzutage passiert es ja wieder.
Da waren wir doch Urwilde.
Hm. Naja.
Das ist schon einmal die Frage, wie ist es Urwilden gelungen, solche Gänge zu bauen?
Gar nicht. Also das ist, steht außer Frage.
Da sind ja immer die großen Fragezeichen.
So ist es. Aber ich meine,
wir stammen von den Affen ab. Und dann werden eben Funde gemacht, wie in Kolumbien eine menschliche Hand und ein menschlicher Fuß versteinert in einer Steinformation, die von Geologen auf ca. 120 bis 140 Millionen Jahre geschätzt wird. Dann wird in der Nähe von Villa de Leyva, dort wurde auch diese Steinplatte mit der Hand und dem Fuß gefunden, wurden mehrere fossilisierte, kultivierte Früchte und Gemüse gefunden, wie versteinerte Banane, versteinerte Kakaobohnen, versteinerter Mais, versteinerte Ananas, versteinerte Avocados. Also effektiv kultivierte Früchte und kultivierte Gemüse. Versteinert.
Ja,
da haben ja angeblich nicht einmal die Affen gelebt zu dem Zeitpunkt.
Ja, zu den fossilen Funden kommen wir ja auch noch, aber ich wollte nur kurz einwerfen, also das, was du jetzt vorher angesprochen hast, dass dieser solare Sturm 2013 erwartet wird, das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen nach hinten verschoben, man hat ihn gegen Ende 2012 erwartet, aber so genau kann man es halt nicht sagen, ne? Sonnenwetter ist halt nicht viel leichter oder auf keinen Fall leichter vorherzusagen wie das Erdwetter, und dort haben wir uns ja schon schwer. Und diese unterirdischen Anlagen könnten natürlich, die jetzt gebaut werden, könnten natürlich auch quasi zum Schutz gegen das, was möglicherweise kommt, gebaut werden. Und
weiß man,
dass das nicht zum ersten Mal vorkommt. Ich meine, es ist eine Spekulation und es ist ein bisschen, ja, große Verschwörung und Angst.
Das wäre dann wieder die Erklärung, wieso es wirklich immer wieder Objekte gibt, die nicht in die Geschichte passen, die aber in Steinformationen vorkommen, die verschiedene Altersdatierungen haben. Sprich, wir reden jetzt von der Hand und dem Fuß, ca. 120, 140 Millionen Jahre. Wir reden von anderen Objekten, die zurückgehen auf 60 Millionen Jahre, wie in Nordamerika ein Eisenbecher in Kohleformation ausgegraben wurde, wo sich wirklich die Kohle ins Eisen hinein durch den Überdruck hineingedrückt hat ins Metall, wo das man wirklich feststellen kann, Altersdatierung der Kohlenformationen dort 65 Millionen Jahre, Aussterben der Dinosaurier wird auf ca. 65 Millionen Jahre zurückdatiert. Und. Das heißt, das wäre ja irgendwie ein Hinweis, dass globale Katastrophen immer wieder irgendwann einmal passiert sind.
Das wäre der Hinweis, ja. Einer der Hinweise. Es gibt also diese beiden versunkenen Kulturen, Atlantis und Mu. Woher kommen eigentlich diese Begriffe? Ich meine, Atlantis kommt von... Also Plato hat das ja ursprünglich einmal wirklich in den Westen quasi getragen. Woher kommt eigentlich Mu, dieser Begriff? Dieser recht interessante...
Da war der Colonel James Churchward, der ja 1860, 70 in Indien militärisch tätig war und in einem Tempel Metallplatten und Steinplatten zu sehen bekommen hat. Und mit Hilfe der Mönche dort, die Übersetzungen haben eben von einem versunkenen Kontinent im Pazifischen Ozean, also im Pazifik, die Übersetzungen gelautet. Und er ist dann den Forschungen nachgegangen. Also er hat dann sein restliches Leben damit mit dieser Mu- und Atlantis-Forschung verbracht, hat viel Erkundigungen gemacht und hat dann vom amerikanischen Mineralogen William Neven gehört, der im Hochtal von Mexiko 1897 bis 1911 in vier verschiedenen Sedimentschichten vier verschiedene Zivilisationen vorgefunden hat, wobei die am weitest fortgeschrittensten die unterste war, über der aber eine Lava-Asche-Formation war und der letzte Vulkanausbruch wissenschaftlich zurückgeht auf ca. 12.000 Jahre. Und der William Neven hat auch an die 2000 Tafeln ausgegraben dort mit Schriftzeichen unbekannter Art und Symbolen. Und Churchward ist dann nach Mexiko gefahren und hat sich mit ihm befreundet, hat diese Platten untersucht, Vergleiche angestellt. Also es ist in etwas, sind es die gleichen Motive, die gleichen Symbole und so weiter. Und ähnliche hat Professor Kimura auf einer Steinplatte in Okinawa gefunden, also sehr, sehr alte Symboldarstellungen. Und eben in Indien hat er eben anhand dieser Übersetzungen von dem versunkenen Kontinent gehört.
Mount Kailash, Entschuldigung.
Mount Kailash.
Mount Kailash. Über den wollten wir auch noch einmal sprechen. Wir haben ihn schon in der letzten Sendung einmal angerissen. Eine sehr interessante Fundstelle, die offenbar 6.666 Kilometer von allem Möglichen entfernt ist, und zwar genau. Also das liegt irgendwie auf einem Kreis, der alle möglichen anderen, im Mittelpunkt eines Kreises, der alle möglichen anderen sehr wichtigen, ich glaube Gizeh zum Beispiel, beinhaltet. Ja. Ernst Mulderschef.
Stonehenge,
ja. Ja, das ist wirklich
Osterinseln.
Was glaubst du, und erzähl vielleicht noch einmal kurz
Südpol.
Mount Kailash, ein 700 Meter hohes Profil eines Menschen.
Also drei.
Bitte?
Drei Menschen, also Halbprofile.
Drei
im Gestein.
700 Meter, also das sind
Meter jetzt, hoch, ja.
Das ist wirklich schon völlig wahnwitzig. Auch jetzt zu der westafrikanischen Statue, gibt es da Aufnahmen, Bilder, die du...
Ich habe zwei Fotos davon, ja.
Aber die sind nicht
eine Nahaufnahme vom Gesicht und ein Foto mit dem kompletten Halbprofil.
Und ist das irgendwo...
Von der Seite aufgenommen, dass man genau sehen kann, die Gesichtsformen, die also praktisch die weibliche Brust bis zum Bauch in etwa, ist das Halbprofil eingearbeitet.
Von dieser westafrikanischen Statue, ist die irgendwo veröffentlicht, diese Aufnahme oder diese Aufnahmen? Sind die irgendwo zu sehen?
Wir haben damals in unserem Katalog zur Ausstellung 2001 haben wir Aufnahmen hineingegeben, ja.
Kannst du mir vielleicht einmal sowas schicken, dass ich vielleicht einmal mit auf die Seite stelle oder so? Oder willst du das?
Das mache ich gerne.
Das wäre super, weil das würde mich nämlich selbst mal interessieren. Ich hab diese Aufnahme nicht gesehen, leider. Und das würde ich wirklich gerne sehen. Und jetzt Mount Kailash, da ist das Ding gleich 700 Meter groß. Vielleicht kannst du es noch einmal beschreiben. Das ist ja wirklich irre irgendwie.
Naja, ich habe eine PowerPoint-Präsentation vom Professor Ernst Mulderschef bekommen.
Die müsstest du mal
brennen. Ich werde ihn fragen, ob er mir die einzelnen Fotos dazu schicken kann, dass ich dir dann auch diese Aufnahme von den menschlichen, also von den Halbprofilen zuschicken kann.
Ja, das wäre toll. Und beschreib das vielleicht noch einmal.
Er war dort mit fünf verschiedenen Wissenschaftlern in diesem Gebiet und die haben verschiedene Sachen vor Ort untersucht, und zwar wirklich von verschiedenen wissenschaftlichen Aspekten. Er hat immer mit einem Archäologen, einem Geologen, einem Anthropologen, einem Mathematiker und noch einem fünften. Und diese Gruppe war mehrmals schon in Tibet und einmal sind sie auch in das Gebiet von Mount Kailash. Man darf ihn ja nicht besteigen, es ist ja der heilige Berg der Tibeter, es darf niemand hoch, und er ist der Meinung anhand von Fotografien und von Berechnungen, dass die Spitze des Mount Kailash eine Pyramide ist, dass der Mount Kailash selbst nicht 3.704 Meter hoch ist, sondern 6.666 Meter hoch ist, und von dort weggehen, vom Mount Kailash, die Distanz Distanz zum Nordpol ist 6.666 Kilometer. Die Distanz vom Nordpol zur Cheops-Pyramide ist 6.666 Kilometer. Und die Distanz von der Cheops-Pyramide zum Mount Kailash ist 4.999 Kilometer.
Und was bedeuten diese Zahlen? Gibt es da irgendeine Idee davon, warum gerade 6.666 Kilometer?
Nein, das weiß man nicht.
Und diese
6.666 Kilometer kommt mehrfach auf der Erde von Verbindungen zwischen ganz speziellen Plätzen.
Und welche Geheimnisse birgt dieser Berg noch? Also ich meine, wer sind denn diese Männer oder Frauen auf diesen Statuen?
Das kann man schwer erkennen. Das Foto ist... Also am PowerPoint ist, man kann sehen, dass es Defto gibt, sogar rechts daneben auf dem Bild kann man Treppen, die hochgehen, erkennen. Und na, es sind vier Figuren, nicht drei.
Vier Figuren, okay.
Und die haben über Ferngläser und Berechnungen festgestellt, also dass die Größe dieser Figuren in etwa 700 Meter ist.
Aber irgendwie Näheres, was diese Figuren zeigen, weiß man nicht. Wer diese Figuren sind... Oder?
Nein, nur menschliche Darstellungen sind erkennbar.
Okay. Und weiß man, welche Kultur diese...
Nein, absolut nichts.
Nichts?
Nein.
Ja, das ist schon, muss ich sagen, ich meine, wer hat schon jemals davon gehört? Ne? Ich meine, also ich habe da in unserer ersten Sendung zum ersten Mal drüber gehört. Ich meine, da existieren gigantische Dinge und trotzdem glauben wir noch immer, dass die Sumere die erste Hochkultur waren. Und wie du jetzt vorher bei diesem Beispiel genannt hast, was ich sehr schön gefunden habe von diesem Herrn, der Mu entdeckt hat, diese Sedimentschichten, wo also nacheinander sich die Kulturen abzeichnen und die unterste Sedimentschicht ist die höchst entwickelste Kultur.
Das ist richtig, ja.
Das ist ja auch ein Phänomen, das ich sehr oft immer wieder beobachte, egal ob bei den Erdstellen, wo also die Erdstädte, die sehr alt sind, ja, und nicht die im Mittelalter erweitert wurden oder so, sondern die wirklich alten sind die am besten gearbeiteten. Oder die Pyramiden in Gizeh, es sind die ganz alten, die 5000 Jahre alten Pyramiden, die wirklich die monumentalen Meisterwerke sind. Man vermutet, dass sie 5000 Jahre alt sind.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, genau, das ist ja auch nur, also, ich glaube, das wird man nur nach oben revidieren, aber gut. Und die neuen Pyramiden sind
ich
so...
Ich glaube, wenn die Französin mit ihren also Ergebnisse an die Öffentlichkeit tritt, dann wird sich einiges abspielen, glaube ich schon. Ja.
Wenn sie das tut, weil ich meine, das kann man ja auch
sie
schon...
Sie tut das.
Sie tut das. Das wär ganz toll und ich würde sie sehr, sehr, sehr gerne von mir aus auf Französisch interviewen, weil ich das wirklich spannend finde. Also es gibt auch Sendung mit Andreas von Rethi, der auch sich mit dem Gizeh-Plateau beschäftigt hat. Ich war auch schon dort und ich finde das so, das ist so sehr interessant. Und sehr interessant, das ist absolut faszinierend, was damals gebaut worden ist. Und was aber noch faszinierender ist, dass also Gizeh und die ganzen alten Ruinen in Lateinamerika, dass das aber bei weitem nicht die einzigen sind und dass es eigentlich noch unterm Meer noch viel unglaublichere Dinge gibt. Also ich meine, was ist da los? Stellst du dir die Frage manchmal?
Ja. Naja, es wäre, na naja gut, nehmen wir nur Bolivien her. In Bolivien, laut der Archäologen dort, also sind maximal 5-10% der archäologischen Städte bearbeitet.
Naja,
das heißt, da gibt es ja noch ein immenses Potenzial. Zum Beispiel haben sie mir mitgeteilt, dass sie bei Straßenbauuntersuchungen mit Bodenradar eine Pyramide mit Gangsystemen, also Tunnelsystemen und so weiter, entdeckt haben. Die Spitze der Pyramide ist 10 Meter unter der Erde. Wie alt ist diese Pyramide? Oder auf Satellitenaufnahmen festgestellt haben, dass im Salar de Uyuni, dem größten Salzsee der Erde, der auf ca. 4000 Meter Höhe liegt, im Salz Gebäudestrukturen erkennbar sind. Und das sind jetzt drei Fragen. Die erste Frage, wie kommt reines Salzwasser auf ca. 3.800, 4.000 Meter Höhe? Die zweite Frage, wie lange dauert es, bis Salzwasser in dieser Höhe, wo die Nächte wirklich kalt sind und die Tage nicht übermäßig heiß sind, bis das Wasser komplett versalzt. Und die dritte Frage ist dann, wie alt sind dann die Häuser, die dort am Grund stehen?
Ja. Und überall fehlt das Geld, diese Dinge zu erforschen, und aber auch der Wille kommt mir vor. Also.
Ja.
Nee, ich meine, das Geld.
Beides, würde ich sagen.
Ja. Also, sowohl als auch. Und ich meine, eines der Schlüssel zu diesem Ganzen wäre ja vielleicht diese unbekannte Schrift. Oder vielleicht sind es mehrere Schriften. Ja? Wir haben es in der letzten Sendung kurz angesprochen, und über das möchte ich auf jeden Fall heute noch sprechen. Könnte man die entziffern? Dann
es hat eine Person gegeben, das war der Professor Kurt Schildmann in Bonn, der, ich glaube, an die 40 Sprachen, auch alte Sprachen, perfekt beherrscht hat. Er war auch Präsident der Deutschen Linguistikgesellschaft. Ich besitze eines seiner Bücher, also er hat im Eigenverlag, ich glaube, 100 Bücher gedruckt, wo er definitiv die Entschlüsselung der Indus-Schrift und dieser eben dieser unbekannten Schrift erklärt, anhand von Übersetzungen von einzelnen Steinen. Er ist leider verstorben, und es gibt jetzt noch einen italienischen Professor, der auch diese Schrift übersetzen kann, denn es wurden in Kalabrien auch in den 80er Jahren an die 300 Stück hauptsächlich Terrakotta-Sachen gefunden, also auch große Tafeln mit der Länge von einem Meter und halben Meter Breite, mit denselben, aber wirklich exakt denselben Schriftzeichen, und Übersetzungen vom italienischen Professor gibt es, und die sprechen von den Gräbern der Seekönige. Und da ist wiederum interessant, wenn der Edgar Cayce in seinen Lesungen über die Atlantis gesprochen hat, hat er sie immer The Sea Kings genannt.
Okay. Das ist wirklich interessant. Also ich meine, das ist ein Zufall, den sollen wir mal erklären. Aber davon gibt es ja viele. Das heißt, diese unbekannte Schrift ist teilweise entschlüsselt. Verstehe ich das richtig?
Ja. Der erste war der Professor Schildmann, ja.
Und wie viele Schriftstücke, die in dieser unbekannten Schrift verfasst sind, hat man denn, kennt man denn?
Da wurden alleine im Burr's Cave in USA über 5000 Steine gefunden. Dann in Glossel, glaube ich, waren es mehrere hundert. Da gibt es ja das kleine Museum in Glossel in Frankreich. Dann in Kalabrien sind es bis dato, glaube ich, auch an die, ich glaube, 150, 200 Stück. Dann in Australien gibt es einige Steine. In Kolumbien gibt es, glaube ich, an die 20, 30 Stück. In Ecuador hat ja viel der Pater Carlos Crespi besessen, da gibt es nur mehr einige wenige. Malta gibt es einige Eingravierungen.
Ja. Und wie viel davon ist übersetzt?
Übersetzt hat der Professor Schildmann einige Steine von der Crespi-Sammlung, viele Steine von Burr's Cave. Also in dem Buch sind, ich würde sagen, schätzen wir tief an die 100 Übersetzungen.
Okay.
Das heißt, und er hat diese Schrift Präsanskrit genannt, weil er sagt, sie ist älter als die älteste Schrift, und sie hat eine Ähnlichkeit mit der Indus-Schrift und mit der Osterinsel-Schrift. Also Ähnlichkeiten. Ne?
Okay, das heißt, es gibt da schon mehrere verschiedene Schriften, die sich zwar ähnlich sind, aber nicht unbedingt, also wahrscheinlich verschiedene Dialekte sind oder so ähnlich?
Kann man schwer sagen, aber ja. sie haben jedenfalls laut seinen Aussagen eine Ähnlichkeit.
Okay.
Und das Buch hat er eben im Eigenverlag herausgegeben, und es ist nicht mehr erhältlich.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, und das habe ich eh schon befürchtet, dass das wahrscheinlich...
Nein, ist nicht mehr erhältlich.
Das heißt, das Wissen um die entschlüsselte, einer dieser Schriften, die man entschlüsseln konnte, ist gleich wieder verschwunden auch.
Nein, es ist festgehalten in seinem Buch. Ja. Er macht da auch die Erklärungen zu den Übersetzungen.
Okay.
Und der italienische Professor übersetzt diese Schrift auch. Also Also es gibt schon noch einen Leben.
Okay, das heißt, es hat jemand den Ball aufgegriffen?
Ja.
Okay, aber das finde ich natürlich also extrem interessant, was in diesen ganz alten Quellen beschrieben ist, die ja wahrscheinlich auch der Ursprung sehr vieler heiliger Bücher sind. Ich meine, die Geschichten, die dort erzählt sind, sind wahrscheinlich...
Na, Tarek, die Übersetzungen der Burroughs Cave-Steine zum Beispiel gehen hauptsächlich in Zerstörung, Vernichtung, Jupiter, Mars. Mhm. Also, das wäre wieder was für Paleoceti-Forscher.
Na gut, aber es gibt in ja auch in den Heiligen Schriften sehr viele, ja, da geht es auch sehr oft um Untergang und Zerstörung. Man weiß nicht genau, ob das jetzt zukünftige Ereignisse sind oder vergangene und um Krieg. Also ich meine, das Gilgamesch-Epos zum Beispiel, da wäre doch die Vermutung naheliegend, dass das auch in dieser Schrift ursprünglich verfasst wurde oder zumindest eine Version existiert in dieser Schrift, oder?
Könnte möglich sein.
Ja, aber ist nichts bekannt.
Aber das, jetzt kommt gleich das Nächste, nicht? Warum ich immer sage, für mich ist das, das nicht Verwunderliche, also ich habe festgestellt, dass die meisten oder die am interessantesten unerklärlichen, sogenannten unerklärlichen Objekte immer aus Stein sind. Weil Stein das einzige Material ist, das, egal was passiert, die Form nicht verändert. Weil jedes andere Material nach Hunderten, Tausenden, Zehntausenden Jahren verschwindet ja komplett. Nur der Stein bleibt Stein und behält seine Form. Weil dann viele sagen, wenn die wirklich hochzivilisiert waren, wieso haben die dann plumpe Steine hergenommen? Na, weil sie eben vermutlich gewusst haben, dass nur Steininformationen existierend bleiben, auch für weit entfernte zukünftige Generationen.
Weshalb wahrscheinlich auch die Georgia Guidestones genau das sind, nämlich Steine.
Ja. Okay. Was würde wirklich passieren, wenn wir heute mit unserer Hochtechnologie die besten DVDs brennen oder was immer, die Informationen, um Informationen für die Zukunft zu speichern? Was passiert, wenn wirklich eine globale Katastrophe passieren würde? In ein paar tausend Jahren wäre nichts mehr da.
Absolut
nicht. Nur wenn wir das in Stein arbeiten würden, wäre die Vermutung, dass wenigstens einige der Informationen irgendwann auftauchen würden, sehr, sehr möglich. Ne?
Was ist eigentlich das älteste bekannte Artefakt, von dem du so gehört hast?
Das älteste Artefakt, was ich bis jetzt gehört habe, das ist der Fuß, der Schuhabdruck im Trilobit, also mit dem zertretenen Trilobit. Das ist ein Schuhabdruck in Stein, wo ein Trilobit zertreten ist, denn da gibt es ja jetzt auch wieder wissenschaftliche verschiedene Datierungen. Das geht von 160 Millionen bis sogar bis 320 Millionen Jahre, dass die Trilobiten quasi vor 350, hier steht zum Beispiel, vor mehr als 350 Millionen Jahren ausgestorben sind. Also müsste dieser versteinerte Schuhabdruck mit positiv-negativ, wo man genau sehen kann, dass der Trilobit definitiv durch das Gewicht zertreten wurde, müsste dann mindestens 120, 250, 300 Millionen Jahre alt sein.
Was so ziemlich enorme
Sache. Wobei ich immer wieder sage, wie kommt man bei der Geologie auf 100 Millionen, 200 Millionen, 250 Millionen Jahre, wenn wir die Problematik haben, dass die älteste Zivilisation praktisch 6000 Jahre alt ist?
Ja, ich glaube, dass es eine ziemliche Problematik ist. Und wir haben das ja schon in der letzten Sendung besprochen. Also, bei solchen Zeiträumen, da komme ich aber auch ins Grübeln. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass vor 20, 100, 200, 500.000 Jahren von mir aus Hochzivilisationen existiert haben, aber wenn wir dann von 20 Millionen Jahren reden, da wird es aber wirklich
65 Millionen Jahre. 150 Millionen Jahre.
Also so weit gehen datierbare, also ich meine, du hast jetzt von diesem Fußabdruck gesprochen.
Ja.
Und den schätzt man jetzt noch einmal auf wie alt?
Naja, mindestens, also Trilobiten sind ausgestorben, also offiziell, glaube ich, so 250 Millionen Jahre.
Das ist schon eine ziemlich enorme Zeitspanne, ne? Ich meine, und Irrtum ausgeschlossen,
deiner Meinung nach? Ja, aber da ist immer meine große Frage, Tarek. Wir haben Probleme ja schon mit der Datierung der ältesten Zivilisation.
Ja.
Da reden wir von 6000 Jahren. Was ist aber dann in den Zwischen? Da ist ja ein riesen Missing Link, wenn man dann sagt jetzt, und drum können diese Objekte ja niemals effektiv anerkannt werden, weil das wäre für die Wissenschaft einfach ein dimensionaler, riesiger Missing Link zwischen dem Fund, zwischen dem Alter. Wenn wir jetzt hergehen, die Hand, der Fuß in Kolumbien, sollen es nicht 140 Millionen Jahre sein, sollen es vielleicht nur 20 oder 30 Millionen Jahre alt sein, anerkannt wird, dann haben wir wirklich ein Missing Link zwischen 6000 Jahre der ältesten Kultur oder den bis dato ältesten menschlichen Funden, von die sich ja auch immer noch oben geschraubt haben im Laufe der Zeit, von 300.000 Jahren auf 1 Million, dann auf 2 Millionen, auf 3 Millionen, aber trotzdem wäre dann ein gigantischer Missing Link, wo man überhaupt nichts weiß. Wie ist das erklärbar, ne?
Das wäre eine ziemliche Katastrophe und ich kann ja verstehen, dass man sich da scheut, diese Ergebnisse zu vorschnell anzuerkennen, aber ich meine, das ist ja nichts Neues. Es werden ja ständig archäologische Funde gemacht, beziehungsweise geologisch in dem Fall, die also unser Weltbild gehörig auf den Kopf stellen und dann kehren wir es halt unter irgendeinem großen, fetten, dicken Teppich und hoffen, dass nie einer draufsteigt oder vielleicht einmal aufräumt. Gut, ich meine, dieses Problem hat man ja nicht nur auf diesem Gebiet, sondern auf vielen. Beispiel, was wir auch vorher gesagt haben, Schrauben nämlich, das ist wirklich gut. In Steinen aus China, die auch natürlich in Steinen.
Kannst du aus China? Oder eine Speerspitze aus Amerika, da kriege ich demnächst die Fotos geschickt.
Ja.
Speerspitze in einem Stein, der Stein ist auseinandergebrochen, die Eisenspeerspitze ist in der zweiten Hälfte definitiv noch drinnen und die Form in der zweiten Hälfte vorhanden.
Ja.
Stein, reiner Stein.
Stein. Dann, jetzt, bevor wir nochmal zu
den Tarek, wenn hin und wieder ein Geräusch im Hintergrund ist, das ist nur mein Papagei, dem ich wahrscheinlich zu lange schon rede.
Denn ich habe immer schon gehört, haben wir gesagt, vielleicht ist es ein kleines Kind, aber dann habe ich mich erinnert, du hast ja einen Papagei. Ja, schönen Gruß an ihn.
Ja.
Wie heißt er denn?
Nicht, dass die Hörer glauben, da haut sich jemand im Hintergrund ab. Das ist ein Papagei.
Wie heißt der Gute?
Didi.
Didi. Also schönen Gruß an Didi und er kriegt dich bald wieder. Aber jetzt wollen wir ein bisschen drauf.
Würde ich ihm sagen.
Ein bisschen drauf.
Ja.
Also zu den Schrauben möchte ich noch kurz kommen, aber der Hammer von Texas, da gab es auch, haben wir in der letzten Sendung besprochen, müssen wir uns noch einmal aufholen, aber...
Da ist eben die große Frage noch, die letzte Frage offen, die entscheidende Frage, ist die Muschel, die in diesem selben Stein drinnen gefunden wurde, die auseinandergebrochen wurde, der Stein, ist diese Muschel eine Meermuschel oder eine Süßwassermuschel? Wenn es eine Süßwassermuschel ist, dann kann man davon ausgehen, dass der Hammer höchstwahrscheinlich neuzeitlich ist. Ist es aber eine Meeresmuschel, dann kann man wiederum davon ausgehen, dass es höchstwahrscheinlich sehr, sehr alt ist.
Und da gibt es also, aber noch keine neuen Erkenntnisse dazu, zu dieser Muschel?
Nein, man müsste, wenn ich zu einer hoffentlich zukünftigen Ausstellung den Hammer wieder bekomme, frage ich den Dr. Bo, den Direktor vom Creation Evidence Museum, ob wir diesen Stein eben öffnen dürfen, auch um die Muschel von innen zu begutachten. Mhm. Aber es sieht mehr danach aus, als wäre er nicht wirklich so alt. Das muss ich dazu sagen.
Ja, wie kam der Hammer dann trotzdem in den Stein, wenn er nicht so alt ist? Was heißt nicht so alt?
Ja, Versteinerungen, eben das Nächste, da hat der Dr. Hans-Joachim Zillmer, hat ja mehrere Bücher in die Richtung geschrieben, der ist der Meinung, dass die Versteinerung nicht immer so lange dauert, wie es geologisch angenommen wird.
Sondern wie lange, wie schnell kann das gehen?
Ist ein Streitfall. Ne?
Okay. Wie schnell kann das gehen im günstigsten Fall?
Naja, er meint, seiner Meinung nach kann das oft relativ schnell gehen. Und da habe ich auch einen befreundeten Geologen, der mir schon Versteinerungen in Kanalanlagen und so weiter gezeigt hat, die, wenn man abschleift, aussehen wie Edelsteine. Also es kann eine Versteinerung, es kommt aufs Material an, kann auch relativ rasch passieren, innerhalb von 50, 100 Jahren und so weiter.
Na, okay.
Also es kommt dann effektiv auf das Gesteinsmaterial selbst an.
Mhm. Der Papagei wechselt auch die Taktik, jetzt pfeift er, ich höre ihn.
Ja.
Aha, okay, das ist natürlich eine interessante Wendung in dem Ganzen. Aber ich meine, wenn dann jetzt diese Dinge sehr
wenn
tief
wir feststellen,
im Stein...
Also die letzte Entscheidung fällt, dass der Hammer nicht so alt ist wie angenommen, werde ich das natürlich auch bekannt geben.
Okay.
Denn ich finde es einfach, es muss sein, auch wenn dieser Hammer einer der wichtigsten Artefakte weltweit ist, unter den unbekannten Objekten, dann gehört es einfach erklärt, wenn ich irgendwann irgendwo die Bestätigung habe, dass etwas nicht so alt ist oder nicht echt ist, werde ich es genauso bekannt geben. Das ist einfach, das gehört sich.
Ja, auf jeden Fall.
Dann würde ich den Hammer auch weiter ausstellen, aber ich würde dazu schreiben, dass anhand von wirklich wissenschaftlichen Untersuchungen festgestellt werden konnte, dass es eben nicht so alt ist oder dass es vielleicht nicht original ist, wenn es um ein anderes Objekt geht. Aber das würde ich jederzeit machen, denn es ist einfach, den Leuten muss man die Wahrheit sagen.
Ja, ich glaube, um das geht es zumindest mir. Ich meine, die Wahrheit.
Und bin ich auch immer dankbar, wenn mir Wissenschaftler helfen. Und wenn sie mich dann bitten, ihren Namen nicht offiziell dann mit dem Objekt in Zusammenhang zu bringen, dann werde ich mich immer 100% daran halten, auch wenn ich dann übers Internet wieder angegriffen werde als Schwindler, weil ich, und wenn ich das wirklich hätte, die wissenschaftliche Untersuchung, dann hätte ich eine wissenschaftliche Bestätigung und könnte auch sagen, wer das untersucht hat. Nein, es ist verständlich, warum Wissenschaftler eben nicht bereit sind, mit dieser Thematik wirklich in engere Arbeit zu gehen. Ne?
Was ich jetzt noch kurz
anspreche... Man braucht ja nur die Scheibe von Nebra anzuschauen. Da gibt es ja immer noch Streit zwischen, ist sie echt oder ist sie Fälschung?
Ja, so wie bei vielen Dingen.
Wissenschaft gegen Wissenschaft.
Ja. Es gibt auch immer wieder Schrauben, Und derartige Dinge, die in Steinen...
Auch in Russland gibt es einige davon, die in Steinen gefunden wurden. In China gibt es einige davon.
Beschreibe jetzt,
was
da genau heißt im Stein. Also wie tief im Stein drinnen findet man diese Schrauben?
Im Stein, komplette runde, harte Steine und im Stein selbst drinnen haben sich diese Schrauben befunden.
Aber da auch wieder ist jetzt nicht ganz klar, wie schnell diese Versteinerung von sich gehen kann.
Nein, das sind schon Steine, die seit Jahrhunderttausenden.
Okay, das heißt, da ist es
keine schnelle Versteinerung.
Okay.
Ich sage immer, es kommt auf das Material drauf an.
Das heißt, es gibt Schrauben zum Beispiel, die in Steinen gefunden werden, die nachweislich echte, so richtige Steine sind, die entstanden sind wie Steine und also mindestens im Zeitraum
Millionen Jahre alt.
Von mehr als 100.000 Jahren. Das kann man also ziemlich gesichert annehmen.
Auf jeden Fall.
Also wer, ich meine, ich bin mir sicher, du liegst da manchmal am Abend so im Bett und denkst über den Tag nach. Ich meine, was ist denn da so deine Idee? Wer hat denn vor über 100.000 Jahren Schrauben gebraucht und gebaut?
Ja, meine Überlegung ist, kann es sein, dass es in der Vergangenheit mehrmals schon Hochzivilisationen gegeben hat?
Ja, aber extrem hohe.
Irgendwelche Katastrophen vernichtet wurden oder größtenteils vernichtet wurden. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, wenn wir, so, ich hoffe nicht und wahrscheinlich sowieso auch nicht, aber nehmen wir an, 2012 Polsprung, Tsunami mit 3000 Meter Höhe geht um die Erde. Was würde überbleiben? Wie viele Menschen würden überleben? Und diese Menschen, die überleben würden, hätten die nächsten Generationen nur eines im Sinn, Essen finden, wie kann ich überleben? Also da würde es keine Technologie mehr geben, da würde nichts mehr geben und das Ganze würde wieder von Null beginnen. Kann es sein, dass das eben mehrmals der Fall war? Das ist die große Frage.
Das ist die große Frage. Und die nächste natürlich, weshalb wir uns, glaube ich, auch nicht so gern mit dieser Frage beschäftigen, ist, kann es wieder passieren? Ne? Und die Antwort ist natürlich, natürlich kann es passieren.
Wenn zum Beispiel ein Meteorit, wie er damals vor 65 Millionen Jahren vermutlich im Golf von Mexiko eingeschlagen hat, wenn sowas wieder passieren würde, was wäre dann? Dann wäre das wäre eine globale Katastrophe höchsten Ausmaßes und ich meine, Dunkelheit, Eiszeit, das ganze Szenario könnte abrollen. Ne? Natürlich könnte sowas immer wieder passieren.
Ja. Kakibam schreibt da, es lebe der Neubeginn. Naja.
Na, weiß ich nicht, wenn man dabei ist, wäre es schön. Ne?
Ja.
Ich hoffe, dass es nicht passiert, aber, und das ist ja das Interessante, können wir aus den alten Objekten lernen oder erfahren, was ist damals passiert?
Das ist ja, also das würde auch mich sehr interessieren. Ich meine, was können wir, deshalb auch die Frage, warum, wie sind die untergegangen? Wussten die das vorher? Ist das irgendwas Zyklisches oder was auch immer? Ne? Das ist in der Tat, finde ich, einer der Kernfragen. Aber wenn wir nicht einmal anerkennen, dass diese Kulturen existiert haben vor unserer ersten Hochkultur und unserer Zeitrechnung, wenn man so möchte, ja, dann wird man natürlich auch der anderen Frage nicht nachgehen und so bleiben halt immer nur ein paar mutige und Menschen so wie du, die dem eben nachgehen. Aber ich meine, das hat natürlich auch seine Grenzen.
Du meinst also, ein paar Verrückte?
Natürlich, man muss aber in gewisser Weise ein bisschen verrückt sein. Ja. Aber es gehört auch sehr viel Mut dazu und es gehört auch sehr viel Engagement dazu. Und ich meine,
es ist interessant.
Ja, natürlich. Und also geht, interessant ist gar kein Ausdruck. Und es ist auch ein bisschen gruselig, ne? Weil ich meine, wo sind die alle hin? Warum? Was geht ab? Und vor allem, warum erzählt uns das keiner? Ne? Also, naja.
Weil es uns noch keiner erzählen kann.
Bist du dir da sicher? Ich meine, vielleicht gibt es das Wissen schon irgendwo, aber es wird eben nicht wirklich weitergegeben. Also das mutmaß ich mag es mir so ein bisschen, wenn ich
wieso sagen die Mayas von viermal die Zerstörung der Erde und jetzt läuft quasi die fünfte Zeit ab und. Es gibt Überlieferungen, die Sintflut. Gibt es auf allen Kontinenten diese Erzählungen, die Legenden, die Mythen. Da liegt teilweise so viel Wahrheit drinnen. Da muss man halt herausfiltern, was ist wirklich Legende und was ist tatsächlich passiert. Ne?
Ja, das ist
schon interessant.
Das ist das Schwierige dran. Fälschungen, ist das generell in deiner Arbeit jetzt ein großes Problem? Natürlich ist es immer ein Problem, wenn irgendjemand glaubt, so lustig sein zu müssen und irgendwelche Leute mit irgendwas reinzulegen oder vielleicht auch Geld damit verdienen möchte, etc. Aber ist das jetzt ein großes
Problem? Nein, hereinlegen ja, aber da hat ein guter Freund von mir hat einen guten Spruch getätigt, er ist Wissenschaftler. Er hat gesagt, zum Beispiel bei der genetischen Scheibe oder bei anderen Objekten, die wissenschaftlich nicht zuordnenbar sind, hat er gesagt, ein Fälscher, der so etwas zustande bringt, würde doch nicht etwas herstellen, was er niemals verkaufen kann, sondern er würde nur etwas herstellen, was es vergleichsweise gibt und womit er Geld verdienen könnte. Drum sind die wirklich unerklärlichen Objekte, handelt sich, wenn man Materialtests und so weiter macht, sicher nicht um Fälschungen, denn ein Fälscher würde sicher nicht eine genetische Scheibe in Kolumbien herstellen, die erstens einmal in unserer Zeit nicht herstellbar ist. Zweitens würde er irgendetwas herstellen an Tonfiguren oder Terrakotta-Figuren, die wo es sehr alte gibt, die er dann wirklich als Fälschungen verkaufen könnte und Geld verdienen könnte. Aber er kann sicher nicht etwas verkaufen, was es eigentlich gar nicht gibt.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Auch beim Kornkreisphänomen stelle ich mir da oft die Frage, ich meine, wenn jemand wirklich imstande wäre, und ich glaube, es ist niemand wirklich imstande, in einer Nacht die Milky Way-Formation bestehend aus über 400 Kreisen zu fälschen. Ich glaube, er wird die Geldgeber finden, die ihm helfen, dieses Kornfeld von den Bauern zu mieten und dass er es ganz offiziell macht und dann wirklich wahrscheinlich ein Superstar der Landschaftskunst ist. Aber ist auch,
richtig.
Auch hier ist es so,
richtig.
Ja, dass also diese...
Er würde sich doch nicht die Arbeit machen im Verborgenen. nur damit er dann sagen kann, hey, 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 und jetzt fallen alle wieder auf dich rein.
Nein, das ist, ich meine...
Sondern mit dem Wissen, mit der Kunst, sowas zu machen, könnte er wirklich gut Geld verdienen.
Ja, da bin ich mir ganz sicher. Also wenn er das zustande bringt, dann... Bei diesen Artefakten ja noch umso mehr. Ich meine, das ist ja einfach... Das ist ja nicht einmal jetzt irgendwie weit hergeholt, sondern das ist einfach, sind Kunstgegenstände wunderbar gearbeitet, so dass sie auch Unikate sind, weil wenn jemand die genetische Scheibe herstellen könnte, dann könnte niemand anderer es ihm gleich tun.
Ja, aber es würde ihm niemand abkaufen.
Warum nicht?
Na, weil es nicht in die existierende Kultur passt.
Nein, ich meine, wenn er einfach sagt, ich habe das hergestellt, ich bin der Künstler.
Ach so.
Ja. Dann hätte er noch dazu eine...
Das wäre eine Sensation, weil aus dem Material sind wir heute nicht in der Lage, das Gleiche herzustellen.
So ist es, ne?
Das wäre sensationell.
Wir kommen jetzt ungefähr ins Ende. Ich meine, beziehungsweise, wie schaut es denn jetzt mit deiner Zeit aus? Also, wie lange möchtest du denn noch machen, bevor du dann deine Nachtruhe antrittst, deine wohlverdiente? Und dich ausruhst vor dem nächsten Interview?
Naja, in circa 10 Minuten sowas.
Okay, dann sprechen wir vielleicht noch ein bisschen über deine aktuelle Forschung. Was hat sich da so alles getan noch und wo geht die Reise hin?
Die Reise, da bin ich warten in erster Linie auf die Bolivien-Reise. Das kann sich entscheiden November, Dezember oder wetterbedingt nächstes Jahr. Das wird sicher die interessanteste Reise. Zweitens sollte ich wieder nach Kolumbien, weil es wieder jede Menge neue Funde dort gibt, die zu besichtigen sind. Und auch nach Ecuador, auch dort wieder neue Funde. Dann habe ich Informationen aus Macau, aus der südlichen Mongolei, heute China. Wunderbare Objekte, wie ich vorher schon kurz angerissen habe, die eine Isis, aber 1:1 ident ägyptisch. Aus Bronze, aber dann auch jede Menge Jadearbeiten, traumhafte, aber da habe ich schon jede Menge Fotos erhalten, möchte mir unbedingt anschauen auch. Ja, und eventuell die Ausstellung nächstes Jahr nach Japan, da sind wir gerade in Verhandlung. Ja, dann gibt es wieder jede Menge zu tun und dann müsste ich sowieso wieder nach Kolumbien, nach Ecuador. Dann möchte ich auf jeden Fall wiederum einmal nach Ica. Die Steinsammlung vom Dr. Cabrera. War sehr gut, dass du das noch einmal gesagt hast. Die Steine von Ica werden ja immer noch als neuzeitliche Fälschungen abgetan. Aber da gibt es ein sehr gutes Buch von einem Wiener, einem Spitzengeologen, Heinrich Kruppartz, Atlantis und Mu oder Lemuria, glaube ich. Ist im Buchhandel erhältlich. Er hat wissenschaftlich dieses Thema behandelt, also wirklich als Geologe. Und er war selbst 14 Tage bei Dr. Cabrera in Ica und hat sich die Steine angeschaut und begutachtet. Und er war der gleichen Meinung, wir haben öfter darüber diskutiert, er war der gleichen Meinung wie ich. Der größte Teil der Steine sind wirklich sehr alt. Aber es sind definitiv neuzeitliche Fälschungen dabei und es ist schade, weil der Dr. Cabrera, der vor einigen Jahren verstorben ist, war eben dann in den letzten Jahren ein fanatischer Sammler und weil er nichts Neues bekommen konnte, hat er dann Steine anfertigen lassen. Aber der größte Teil dieser Sammlung, die außerdem das Gebäude vom Dr. Cabrera wurde beim Erdbeben schwer zerstört, aber die... Schwester von ihm und eine Tochter, glaube ich, von ihm, haben die Sammlung wieder in Ordnung gebracht. Und ein Spanier und eine Spanierin haben jetzt ein neues Buch herausgebracht. Leider im Moment noch auf Spanisch, aber ich habe es gelesen. Und sie haben Fotos dabei, die waren dort, haben diesen angeblichen Fälscher, der im deutschen Fernsehen eben bekannt gegeben hat, dass er alle Steine selber angefertigt hat, was eigentlich rein jetzt vom technischen und vom Zeitablauf nicht möglich ist, haben den getroffen, sind befreundet mit ihm worden. Er ist mit ihnen in eine Gegend gegangen, wo sie einfach an mehreren Stellen Grabungen gemacht haben, Probegrabungen, und sie haben einige Steine ausgegraben, Originale, auch wieder mit denselben Darstellungen wie in der Hauptsammlung vom Dr. Cabrera. Also diese Steine sind auch eines der wirklich großen Rätsel.
Wenn man jetzt all diese Dinge dahernimmt, mit denen du dich beschäftigst, was ist eigentlich im Moment so dein Lieblingsthema?
Mein Lieblingsthema? Das ist schwer zu sagen. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten so viele neue Informationen hereinbekommen. Ich muss immer nur schauen, mit wem ich in Kontakt bleiben muss, um den Kontakt nicht zu verlieren. Ich kriege immer wieder mehr Detailinformationen und so weiter. Es gibt nur so viel zum Erforschen. Also mir läuft nur manchmal die Zeit komplett weg.
Und was wäre so dein größter Wunsch für die nächsten Jahre, dass das passiert?
Noch viele Objekte zu finden.
Noch viele Objekte zu finden. Ja, das wirst du
und
sicher und
andere. Eine Antwort auf einige der Fragen zu bekommen.
Ja? Was wäre da die erste Frage, die du gern beantwortet hättest? Wenn ich jetzt die gute Fee bin und ich könnte dir eine wirklich beantworten, welche würdest du mir stellen?
Wie viele verschiedene Menschenarten hat es in der Vergangenheit auf dieser Welt gegeben?
Okay. Und mit Menschenarten meinst du jetzt was genau?
Na, weil da haben wir zum Beispiel die Schädelplatten von Malta, die eben Langschädel sind, aber nach rückwärts, vergleichbar mit den ägyptischen Pharaonendarstellungen, die aber nur eine Schädelplattenquerverbindung quer über den Schädel haben. Dann gibt es die 2,60 Meter, 2,50 Meter Skelette aus Bolivien mit den Langschädeln, die an der Schädeloberfläche keine Schädelknochenplattenverbindungen haben. Also sprich, auf jeden Fall können das keine Homo sapiens sapiens gewesen sein.
Davon kann man ausgehen, ja. Oder scheint es so zu sein, ja.
Mhm. Okay. Das wäre sicher eine interessante Frage.
Okay.
Und hat es Atlantis und Mut tatsächlich gegeben? Nicht? Also jetzt rein als Kontinentdarstellung, nicht als Zivilisation.
Ja, aber dass es irgendwann mal eine Zivilisation gegeben hat, das ist ja eigentlich schon ziemlich klar. Ne? Also, dass wir nicht die erste Hochkultur sind.
Sonst könnten ja wohl nicht Steine mit denselben unbekannten, unter Anführungszeichen, Schriftzeichen auf den verschiedenen Kontinenten vorhanden sein.
So ist es. Ob man die jetzt Atlantis, Mu oder wie auch immer nennt, das ist halt auf einem anderen Blatt geschrieben, aber wir sind nicht die Ersten. Das scheint so zu sein.
Das scheint meiner Meinung nach auch so zu sein.
Ja.
Und meiner Meinung nach nicht vom Affen Abstand.
Das glaube ich auch nicht, aber ich glaube
also
auch...
Also die Evolution, der Darwinismus meiner Meinung nach, da nehmen wir nur die versteinerten kultivierten Früchte und Obst aus Kolumbien, das kann mir schwer einer erklären, dass Affen oder noch ältere Wesen Bananen, Kakao und so weiter angepflanzt haben, kultiviert.
Ja. Das heißt, deiner Meinung nach gibt es den Menschen schon länger als den Affen?
Das habe ich nicht gesagt.
Naja, aber
vielleicht haben sie parallel gelebt. Mhm. Aber dass wir vom Affen abstammen, also das kann ich mir schwer vorstellen.
Ja, und da gibt es ja viele, viele Theorien, wie die ganze Geschichte vielleicht wirklich vor sich gegangen sein könnte. Eines davon ist die Involution, die ich sehr interessant finde. Also, was damit zusammenpasst, also dass die ältesten Kulturen die am weitesten entwickeltsten sind, auch das würde in der Involution, ist es im Prinzip auch so. Die Ur-Ur-Ur-Ahnen sind eigentlich die höchstentwickelten und dann, wer sich jetzt gerade fragt, was Involution ist, das kann man nachhören in der Sendung mit Armin Riesi. Ja gut, Klaus, also dann würde ich sagen, ich entlasse dich jetzt und du bereitest dich gleich auf das nächste Interview mit Jeff Renz vor. Bin schon sehr gespannt auf dein Coast-to-Coast-Interview, muss ich sagen. Das werden wir auf jeden Fall anhören. Ich höre mir ja immer wieder was an aus diesem Sender. Und auf das freue ich mich, glaube ich, schon sehr besonders. Bin auch gespannt, wie du da mit George Nouri dann zu Rande kommst, aber es wird, glaube ich, ein sehr spannendes Ding werden.
Schauen wir mal. Aber ich werde auf jeden Fall den Kontakt zur französischen Forscherin herstellen, dass du mit der unbedingt auch ein Interview machst.
Das wäre ganz super.
Und sehr interessant wäre auch, Eben der vorhin erwähnte Heinrich Kruppert.
Den haben
wirklich seriöser Geologe, der wirklich weltweit tätig war.
Heinrich Kruppert und ist der Name und Dr. Kruppert. Christine Pettek, glaube ich, war da.
Pellech,
genau, ich habe sie so aufgeschrieben.
Doppel-L. Paula, Doppel. Emil, Ludwig, Ludwig, Emil, Cäsar, ja. Heinrich.
Die klingen alle sehr interessant. Ja, das wäre wunderbar, wenn du da den Kontakt herstellen könntest. Und ich freue mich über unseren Kontakt, hoffe, wir bleiben auch in Kontakt und hoffe, aber dass wir nächstes Jahr wieder eine Sendung machen können und du dann von den Neuigkeiten berichten kannst, die ja ständig quasi dazuwachsen.
Und kommt schon
einiges. Das glaube ich auch. Klaus, ich danke dir für dieses sehr interessante Gespräch.
Danke dir, Darek.
Und wünsche dir einen schönen
Grüße
Abend.
Grüße an alle Zuhörer.
Und erhol dich gut. Und toi, toi, toi fürs Nächste, morgen in der Früh.
Danke dir.
Okay.
Guten Abend noch.
Guten Abend. Ciao. Ja, Klaus Donner. Immer wieder ein spannender Mann und und immer wieder tolle Interviews mit ihm. Und ich bin wirklich gespannt, was da in den nächsten Jahren noch alles zutage gebracht wird von diesem Mann. Die nächste Sendung Crop FM, mein Gast zu dieser Sendung ist Majid Abdelaziz. Es geht um Desert Greening und das ist nichts weniger als die Begrünung der Wüsten mit Hilfe des Wissens um Organ- und Wirbelphysik. Zu hören ist das Ganze am Freitag, dem 8. Oktober 2010. Mir bleibt nur noch zu sagen, ich bedanke mich fürs Interesse und fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am 8. Oktober 2010. Bis dorthin, macht es gut. I get a little bit higher. I get a little bit pale. I fall a little bit asleep then. I wake up and I'll be high again. No one cares about it. I fall a little bit deeper. And I become a little creep. And I may appear a little brighter, but I am so pale. And a city's coming back to town.
said he's coming back to me.